Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Hallo und willkommen wieder zu Hot Pink, eurem Klatsch- und Glamour-Podcast. Folge 45. Wir nähern uns der großen 50. Heute sind wir zu dritt. Wir haben, da stellen wir, Ladies first, Entschuldigung natürlich. Britt ist dabei. Hallo Britt.
Hallo.
Dann haben wir einen Gast, den Kai. Hallo Kai.
Ja, hi. Ich habe mich ja selber eingeladen. Also vielen Dank, dass ich mich selber einladen durfte. Soll ich eigentlich sagen, warum ich mich selber eingeladen habe?
Ja, schon schön ist erzählt, aber du erzählst noch besser.
Ja, wir haben plötzlich, ohne es bestellt zu haben, das so, OK-Magazin regelmäßig bekommen. Ja. Also da steht zwar die richtige Adresse drauf und auch der richtige Name, aber wir haben das nie bestellt. Und dann haben wir da jetzt natürlich hingeschrieben, hören Sie mal, das haben wir nicht bestellt. Auch es ging kein Geld vom Konto runter, ne? Das hätte uns eigentlich egal sein können. Aber
wieso kann mir sowas mal nicht passieren? Bei mir war es doch an der richtigen Stelle.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe überlegt, lohnt sich das überhaupt, dir die Hefte zu schicken? Aber sobald ich da die Briefmarke draufgeklebt habe, sind die ja alt.
Nein,
ne?
Alles ja, gut. Ja. Ja, eben.
Und dann habe ich total allmannmäßig da erstmal so einen Brief hingeschrieben. Leute, was soll das? Und dann Allmann-Endstufe. Ich habe noch dem Datenschutzbeauftragten geschrieben, woher dann die Adresse käme. Und da bin ich echt ein bisschen gespannt, was da zurückkommt. Wahrscheinlich ist bei denen dann auch erst
eine Antwort.
Doch, muss er ja.
Ja, bislang ist keine gekommen, tatsächlich. Das dauert vielleicht einfach ein bisschen länger.
Ja, ja.
Kann sein. Aber wahrscheinlich ist da auch jemand, der irgendwann mal im falschen Moment aufgezeigt hat und gesagt hat, ja, ich mache Datenschutz, da kommt eh nie was.
Wie es halt so ist, ja.
Ja, ist dann vom Stuhl gefallen.
Ja, weil und so eine Datenschutzanfrage ist ja immer interessant, ja. Aber es dauert leider auch manchmal, ja, weil die, wie du sagst, überfordert sind in dem Moment.
Ja, und dann halt auch alles gleich in Papierform. Also richtig seriös.
Ja, natürlich muss man ja machen, ne? Ja, aber kein Einschreiben, das habe ich mir dann doch verkniffen. Aber ich dachte, es muss sich ein bisschen gelohnt haben, dass ich jetzt das OK-Magazin über Wochen auf dem Klo liegen hatte. Und dann habe ich gedacht, ich lade mich mal ein.
Du bist bestimmt viel besser informiert über deutsche Celebrities, als wir das sind.
Es geht so. Ich finde, das ist eine Erkenntnis aus diesen Heften, dass das ein ganz komisches Level an deutschen Celebrities ist, was da vorkommt. Es sind immer noch so die 4, 5 von früher. Dieter Bohlen ist ja gerne genommen.
Ja, natürlich. Ja,
und Katzenberger. Und hier Lukas Cordalis natürlich, dann der ist ja Beifang da. Obwohl er ja heute, glaube ich, mal vorkommt, ne? Und dann
Dieter Bohlen. Ich dachte eben, Lukas Cordalis, über den reden wir nicht.
Doch, der kommt doch ins Dschungelcamp, oder?
Ach, richtig, der hat jetzt ja nachgezogen. Ja, okay, gut. Stimmt. Das Dschungelcamp, das ist eine Hassliebe von uns. Das haben wir nur drinne heute, wie ihr jetzt hört, für die Leute, die tatsächlich Dschungelcamp-Fans sind. Weil wir sind es beide nicht, finden aber, es gehört zu unseren Pflichten, dass wir darüber reden, weil da ja trotzdem Celebrities auftauchen.
Ja, das ist aber auch schwächer geworden, ne? Ich habe mich gewundert, warum ist jemand wie Axel Schulz immer noch nicht da gewesen? Jetzt sind da halt wirklich nur noch Leute aus so einem RTL-Kosmos, der in sich geschlossen ist, da, und ich empfange gar kein RTL mehr, weil die wollen ja wirklich Geld für die Ausstrahlung mit Werbung. Und da habe ich gedacht, ihr seid doch verrückt.
Ja, aber wenn man da in dem Kosmos drin ist, diesen ProSieben RTL, dann ist man ja auch selbstversorgend. Also die reichen sich ja ihre Leute hin und her von Show zu Show, und wenn eine in einer Show mal drin warst, dann bist du ja echt mal gerettet dann. Die kümmern sich ja dann um dich und schieben dich hier einmal durch die ganze Showreihe durch, ne?
Ja, aber findet ihr, dass es trotzdem, obwohl es Leute sind, die es hauptberuflich machen, irgendwie schwächer geworden ist, so im Mittel? Also ich will jetzt nicht mal sagen, dass das so Leute sind, die halt nur Ex-Bachelor-Dritte sind und sowas, ne? Das ist natürlich wirklich keine Qualifizierung, aber die sind auch immer weniger unterhaltsam. Ich habe letztes Mal einen Versuch unternommen, mal wieder sowas zu gucken. Da gab es ja diese Büßer-Show auf ProSieben.
Ach nein, da hast du aber wirklich in die tiefsten Untiefen.
Na, witzigerweise ist diese Show ja schon irgendwann mit Corona gedreht worden, weil ich habe die in einem anderen Podcast verfolgt, weil da ist auch einer aus dem YouTube-Universum dabei, und über den hatten sie es. Und dann dachten eigentlich jeder, diese Show ist gestorben, weil dann kamen die nicht. Und jetzt plötzlich nach Corona in Anführungszeichen, kam dann plötzlich die Show ins Fernsehen. Das Zeug ist ja alles schon ein Jahr her mindestens, also diese Büßer-Show. Aber ich habe es auch nicht gesehen, leider. Oder leider ist ja falsch, aber ich habe es nicht gesehen, ja.
Ich habe einen kurzen Clip mir angeschaut, wo Olivia Jones irgendjemanden, den ich nicht kannte, irgendwie ins Gewissen geredet hat für irgendwas, was ich nicht wusste. Es war so, wer ist das und warum sitzt er da? Und das war dann so, ja, du hast schon recht, eigentlich war das nicht gut. Okay, und dann so eine Folge später, ich bin der Boss. Und ich dachte so, ja, bringt total viel, weißt du? Also es war so ein bisschen so, okay, und das trifft aber so ein bisschen den Punkt, den du gesagt hast. Ja. Jemanden, den ich nicht kenne, legt Buße ab für etwas, von dem ich nicht weiß, was es war. Weißt du, so, okay. Es ist, ja, ich weiß halt nicht, ich finde immer, man soll ja eigentlich nicht über Dinge urteilen, die man nicht gesehen hat. Deswegen gucke ich mir dann so Sachen zumindest eine Folge lang meistens einmal an, damit ich dann wenigstens berechtigt sagen kann, ich mag's nicht. Und beim Dschungelcamp ist es schon so gewesen, dass ich am Anfang zum Beispiel tatsächlich noch die meisten Leute kannte. Und jetzt ist es oft so, dass du 2, 3 bekannte Leute hast, wo du sagst, ja Mensch, die kenne ich, die sollen das Ganze so ein bisschen voranziehen. Und der Rest drumherum.
Leite die Arme, die müssen da jetzt hin.
Ja, und der Rest drumherum sind dann oft genau, wie du so sagst, so Bachelor und Love Island und hier, keine Ahnung, Superstars im Sommerhaus oder was auch immer. Also das sind Leute, die ich halt gar nicht kenne, weil ich die Formate nicht gucke. Oder dann sind es eben irgendwie so Moderationsherren und Damen von ProSieben, die ich da auch nicht mehr kenne. Also, und da weiß ich nicht, ob ich dafür zu jung bin oder, ach, zu alt meine ich. Vielleicht auch zu jung. Und ja, das ist.
Aber das Problem habe ich ja schon seit Ewigkeiten, dass ich die alle nicht kenne. Also, den letzten, den ich wirklich, also, es ist ja immer einer dabei, den man kennt, wo dann sogar ich kenne. Und der Rest sagt mir dann nie was. Also, der letzte, den mir wirklich dann auch aktiv geguckt habe, war der Ailton, weil er halt aus Werder Bremen oder für Werder Bremen lang gespielt hat. Aber das ist ja auch schon 30 Jahre her wieder, glaube ich. Das ist so. Seitdem, also ich habe ja mit Dschungelcamp gar nichts am Hut, außer dass hier die Liste kommt und dann erfülle ich mit dem Print meine Pflicht.
Wo ich es tatsächlich auch merke, ist bei Let's Dance, wobei ich dazu sagen muss, dass ich finde, dass Let's Dance von allen Reality-TV-Formaten tatsächlich noch mit an der ersten Stelle, vielleicht sogar nicht an der allerersten Stelle für mich steht, weil ich finde, dass, jetzt sagen wir mal böse, der Ausschuss, der ist dann auch schnell draußen, weil er keinen Bock hat, sich anzustrengen. Denn bei Let's Dance musst du halt natürlich dich auch echt anstrengen und ein bisschen Spucke in die Hände spucken und ein bisschen tanzen und machen und dich bewegen und da bleibst du nur, wenn du willst. Und meistens ist es dann auch so, dass tatsächlich die man nicht so kennt, man doch dadurch kennenlernt, dass die sich halt echt anstrengen. Und bei den Hintergrundvideos, die man vom Training und so sieht, kriegt man ja schon ein bisschen mit, wer die so sind. Und dann weiß man dann relativ schnell, okay, die finde ich sympathisch oder eben nicht. Deswegen finde ich bei Let's Dance, dass es noch ganz gut funktioniert. Während es eben bei so Formaten wie Dschungelcamp gar nicht funktioniert. Aber also für mich. Aber wie gesagt, es hat ja nicht umsonst immer noch ganz, ganz viele Fans.
Nicht umsonst haben wir 2 Specials zu Let's Dance von der Brit, ne? Also, falls ihr jetzt wundert, warum es so schwärmt.
Ich bin aber ganz bei dir. Ich finde das auch, wenn das über so ein Skill-Level läuft, dann kann ich Reality-TV auch noch gucken. Wir beide mögen ja auch Making the Cut, ne? Wenn ich mich da nicht irre.
Richtig, ja, gucke ich auch sehr gerne. Genau, ist auch aktuell die 3. Staffel, die läuft.
Ja, wir haben auch schon angefangen. Und da geht's halt wirklich über Skill. Und du weißt, natürlich hat's einen Nachteil, weil du weißt, die werden es niemals ins Finale schaffen, wenn da nicht bald ein Wunder passiert. Aber grundsätzlich geht's da über Skill. Und dann ertrage ich das auch, wenn das nur noch über wer ist der größte Assi geht.
Ja.
Dann bin ich raus.
Aber jetzt sind wir schon so tief in Reality-Shows. Aber eigentlich, Kai, wolltest du dich noch vorstellen? Außer, dass du's OK-Magazin bekommst. Das ist ja nicht
Ja, das ist nicht das definierende Feature bei mir, das möchte ich hervorheben. Ich habe 3 Podcasts, die auch alle mit euch im Netzwerk sind. Das ist einmal der Trashfilm-Podcast Männer, die auf Videos starren, der James-Bond-Podcast im Gehörgang ihrer Majestät und ich habe einen Wundertüten-Talkshow-Podcast. Da passiert so alles, was in die anderen Formate nicht passt. Da geht's auch um Tanz zum Beispiel, relativ häufig sogar. Mhm. Und der nennt sich die Skorpion- und Batterieshow. Den nenne ich einfach mal als letztes, damit der bei euch irgendwie im Gedächtnis bleibt.
Ja, der hat, glaube ich, auch die größte Schnittmenge mit uns tatsächlich.
Ja, du warst ja auch schon einmal als Society-Expertin bei mir, ne?
Ja.
Undercover sozusagen. Und du hast auch mal irgendwie eine Frage geschickt an so eine, an die Backstage-Folge. Ich habe ja mal so eine Making-of-Folge gemacht, da warst du auch irgendwie dabei. Du warst
also, wenn ich kann, dann bringe ich mich ein. Ja, genau. Ja,
ja, ist ja auch richtig.
Es ist auch viel Albernes dabei, aber es sind auch dann wieder mal erstaunlich ernste Segmente, wo ich so denke, oh, wo kommt das denn jetzt her? Also ich glaube, wenn jemand Hot Pink mag, dann hat er vielleicht daran auch seine Freude. Du bist nun tendenziell etwas länger, glaube ich, gell? Also du hast ja zum Teil auch echt lange Folgen.
Das kommt drauf an, welchen Podcast du meinst. Also der Bonn-Podcast und der Trashfilm-Podcast, da bist du schon so mit 2 Stunden immer dabei. Die Skorpione-Batterie-Show war grundsätzlich immer kürzer, hat sich lange bei so einer halben Stunde, 40 Minuten eingependelt. Und jetzt hatte ich einfach so Sachen, so größere Konzepte, wie die Folge mit unserem Kollegen Markus vom E&U-Gespräch, dieses Gespräch über Eskapismus, das war halt eine längere Diskussion und die hat halt 2,5 Stunden gedauert und das ist dann auch so. Oder wie? Wir haben ja auch mit dem Kollegen aus dem Netzwerk Amal, habe ich ja dieses Hörbuch aufgenommen, ne? Das dauert halt so lange, wie es dauert.
Also wir schmeißen euch alle Links in die Shownotes und dann könnt ihr da euch gerne weiterklicken. Wir empfehlen das sehr gerne weiter.
Vielen Dank.
Und ansonsten, ihr habt ja gehört, die besten Podcasts der Welt, so wie wir es am Anfang immer sagen, das sind natürlich auch immer Podcasts, die ihr gerne mal reinhören könnt. Natürlich hätten wir vorher gucken können, was denn Aktuelles da ist, habe ich völlig verpennt. Meine Schuld, weil ich so in Hektik war heute.
Naja, aktuell da ist er jetzt heute Kai mit also seiner ein und alle anderen müsst ihr dann euch selber durchklicken.
Genau. So, wollen wir mal in die Themen reingehen? Wollen wir wie gewohnt direkte Downer zum Anfang, jetzt hatten wir 10 Minuten Spaß, jetzt kommen die Toten.
Ja, bitte.
Fang mal an mit Robert Lupone. Heißt der auch so? Robert Lupone?
Ja, von dem, glaube ich, keiner weiß, wer er ist, außer mir. Und aber Kai könnte, also, das ist gut, Kai könnte es auch wissen. Ha, Kai, der Männer, der auf Videos
fangen kann,
könnte es auch wissen. Genau. Die meisten werden den Schauspieler aus der Serie Die Sopranos kennen. Das ist zumindest die Rolle, mit der er, glaube ich, in Deutschland am bekanntesten ist. Und da jetzt in letzter Zeit mehrere Schauspieler gestorben sind, die in den Sopranos waren, habe ich gedacht, müssen wir hier auf jeden Fall ihn noch erwähnen, damit die Gang voll ist.
Ich wollte gerade sagen, wir haben Sopranos im Moment wöchentlich gefühlt dabei.
Ja, es sind, glaube ich, 2 oder 3 Schauspieler sogar jetzt gestorben, die auch in den Sopranos sehr erfolgreich gewesen sind. Und er jetzt eben auch. Und ansonsten, wenn man ihn in Deutschland kennt, dann wahrscheinlich eher aus Nebenrollen. Also der hat dann eben in so Serien mitgespielt wie, ich weiß nicht, Crossing Jordan, Royal Pains und solche Dinge. Also daher kennt man ihn vielleicht so ein bisschen. Und er war in Law & Order war er auch. Und ich glaube, in Law & Order war ja irgendwie jeder mal. Dann war er noch recht aktiv auf der Bühne, denn er ist von Haus aus eigentlich Tänzer und hat zum Beispiel auch in The Chorus Line mitgespielt und so. Also da muss man ja auch tanzen können und hat auch mehrere Sachen inszeniert, war für Tonys nominiert. Also der hat da schon eine ganze Karriere hinter sich gebracht. Ja, und ist jetzt, wie gesagt, leider verstorben mit 76 Jahren. Also er ist über die 70 drüber gekommen. Yay! Leider ist er an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, was natürlich echt eine Scheißkrankheit ist. Ja, ihm geht's ja jetzt hoffentlich besser und
hoffe mal, ne?
Punkt. So, wer ist noch gestorben? Du hast diesmal Leute in den Topf geschmissen, wo ich dachte, oh, okay, werden wir jetzt politisch. Also bitte, erzähl. Also,
ja genau, wir haben 2 Politiker, wobei die auch am gleichen Tag, glaube ich, zumindest bekannt wurden. Aber es sind ja wirklich große Namen. Ich finde, die muss man auf jeden Fall erwähnen. Zum einen ist Michail Gorbatschow mit 91 Jahren verstorben. Das heißt, für unser junges Publikum, das war mal der Chef von der Sowjetunion damals noch.
Was ist diese Würdigung, Papa?
Genau. Der Vorgänger von Russland, jetzt heißt es Russland, ne? Also
ja, oder die also eigentlich ja osteuropäische Staaten, das war ja nicht nur Russland, aber ja.
Nee, jetzt, vorher war es die Sowjetunion, die UdSSR.
Ja, aber zur Sowjetunion gehörten ja noch viele andere Länder, die heute eigene Länder sind, nicht nur Russland.
Ja, deswegen sag ich ja, er war ja der Chef.
Ja.
Ich finde an der Sache mit Gorbatschow ja irgendwie faszinierend, wie unterschiedlich der in Osten und Westen gesehen wird, ne?
Auf jeden
Also das
Fall.
War mir früher nicht bewusst, da habe ich gedacht, alle Welt liebt Gorbatschow.
Ja.
Ich habe dann eine Zeit lang in der Pandemie so eine YouTube-Serie gesehen, der Kanal heißt Bald and Bankrupt, da reist so ein Typ, der ist ein Engländer, der aber fließend Russisch spricht, also so gut, dass du denkst, war der mal Agent oder so, weil er sich auch aus jeder Scheiße rausreden kann. Und der war im Geburtsort von Gorbatschow und da mag den keiner. Und das überträgt sich wohl anscheinend komplett auf Russland. Und ja, die hassen den alle, ne?
Ich wollte gerade sagen, Gorbatschow, vielleicht mal kurz zusammengefasst, kann ja sein, dass vielleicht wirklich jemand nicht weiß, der jetzt hier zuhört. Gorbatschow gilt als, in Westdeutschland gilt er als Vater der Wiedervereinigung so ein bisschen.
Der
er hat
ist
also
Leverkohl. Ja, Michail Gorbatschow hat gesagt, yo, machen wir, schon fällt das nicht funktioniert, weil die Sowjetunion damals ja den Ostblock unter sich hatte, ganz einfach.
Genau, das fing damit an, dass er Osteuropa, also die Grenzen, die festen Grenzen und diese Mauer, die da existierte, zu Osteuropa quasi aufgelöst hat mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika, also Offenheit und Umgestaltung, und hat dadurch eine Reform eingeleitet und da dadurch hatten dann plötzlich osteuropäische Staaten Freiheiten, die sie vorher eben nicht hatten, und hat dann eben zusammengearbeitet mit Kohl und anderen politischen Politikern.
Also Michail Gorbatschow, genau, hat damals versucht, die Sowjetunion aus der Planwirtschaft rauszuführen und hier einen Kapitalismus einzuführen, eigentlich mehr oder weniger. Also der war der Gedanke, wo er gesagt hat, also Sowjetunion damals war ja einfach pleite nach dem durch den langen Kalten Krieg mit den USA oder den Westmächten, und der hat gesagt, es geht nicht mehr weiter, wir haben verloren, ganz klar, und wir müssen jetzt was ändern. Das Problem war natürlich, für mal ein Land, das eigentlich nie demokratisch war. Das ist ja nicht einfach. Man hat es ja in Deutschland gesehen, die haben dann nochmal ein drittes Reich eingeführt zwischendrin, bevor es dann wirklich demokratisch wurde. Und die Sowjetunion hat halt einen Zar, dann hat es Kommunismus, und die hatten nie irgendwas Ähnliches wie Demokratie.
Oh, drittes Reich, musst du ein bisschen aufpassen. Weil da denkt man ja eher an Nazis, aber ja.
Ja, ist doch das dritte Reich, das sind doch die Nazis.
Die haben das dritte Reich eingeführt?
Deutschland, habe ich gesagt. Also ich habe gesagt so. Demokratie, weil Deutschland hat ja auch zwei Anläufe gebraucht, bevor sie Demokratie wirklich geschafft haben. Und jetzt die Russen waren ja dann entsprechend auch lange erst ein Kaiserreich, dann ein kommunistisches Reich, also die Sowjetunion. Und dann hat eben Michail Gorbatschow die Demokratie einzuführen. Danach kam ja dann Boris Jelzin und hat dann alles gegen die Wand gefahren. Und dann kam Putin und daher haben die ja diese Abneigung in Russland auch gegen. Für die hat halt Gorbatschow die große Sowjetunion kaputt gemacht. Die ja aber kaputt war schon.
Das ist eben die osteuropäische Sicht. Ja. Und die westeuropäische Sicht ist eben, dass er eben Vater und Begründer.
Also gar nicht die osteuropäische, sondern eher so Sowjetunion oder Russland-Sicht, weil Osteuropa ist ja froh, dass sie da raus sind aus diesem Warschauer Pakt damals.
Ja, und die westeuropäische Sicht ist eben, dass er eben Vater der Wiedervereinigung und der Öffnung des Ostens ist und der Beendigung des Kalten Krieges, genau. Oh. Und wie gesagt, 91 und ist jetzt mehr oder minder an Altersschwäche gestorben. Er hat in den letzten Jahren, ich habe dann auch gar nicht mehr so viel von ihm mitbekommen, hat sich ja dann auch relativ.
Ja, überrascht, dass er noch lebt.
Er hat sich relativ aus der Öffentlichkeit ja auch rausgezogen. Er hatte eine Stiftung, die sich sehr bemüht hat, eben um Freundschaft zwischen Ost und West, und hat dafür gearbeitet, etc. Und dann war es aber so, dass er schon in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, kann man sagen, letzten 20 Jahren, immer wieder seine Enttäuschung vom Westen eben bekundet hat und Bücher geschrieben hat und Reden gehalten hat und whatever. Und ich stelle es mir halt so schrecklich vor. Ich meine, gut, wenn du Politiker bist, bist du wahrscheinlich daran gewohnt, dass einfach Dinge sich verändern und es bleibt nichts ewig. Das weißt du ja als Politiker. Aber es muss schon sehr frustrierend sein, wenn du zu einem Zeitpunkt stirbst, wo alles, wofür du auch nur annähernd gearbeitet hast in deinem Leben, völlig dahin ist, weil ein Putin dann kurz beschlossen hat, gegen Ukraine Krieg zu führen. Also, dass du halt in einem Krieg stirbst, ja, also während das passiert. Und ich weiß nicht, es muss sehr frustrierend gewesen sein.
Naja, es gibt ja keine Garantie dafür, dass die Dinge in Zukunft besser werden, ne? Von daher ist er vielleicht noch rechtzeitig abgesprungen, wer weiß es.
Ja, das ist auch möglich, ja. Hat 1990 noch den Friedensnobelpreis gewonnen. Hat doch meine Kindheit mitgeprägt, klar, die Wiedervereinigung. Daher sage ich ja, junge Leute, wenn ihr nicht wisst, wer Michail Gorbatschow ist, das ist Geschichte. Daher gehört ihr rein. Und sehr auffällig, also wenn man Michail Gorbatschow immer gesehen hat, mit seiner riesen Muttermal auf der Stirn. Also der hat ja immer so eine Halbglatze gehabt und hat dann dieses riesen Muttermal, das irgendwie aussah, als wäre es nachträglich, wie so eine Landkarte oder sowas. Also das war echt immer, damit hat man erkannt. Und ich muss sagen, den letzten Bildern habe ich ihn gar nicht mehr erkannt. Aber ich dachte eh, er wäre schon lang tot, daher 91 Jahre, gutes Alter erreicht. Wer auch sehr alt wurde und auch nochmal ein Politiker ist Hans-Christian Ströbele. Ein alter Grüner, ein Bundestagsabgeordneter, war damals als Anwalt, ist er bekannt geworden, hat die RAF als Anwalt verteidigt. Also auch wieder noch weiter zurück als Michail Gorbatschow, war also eher ein von den Linken, einer von den Grünen, einer von der linken Seite.
Ja, ich wohne ja in Berlin, nicht in Kreuzberg, aber der ist in Kreuzberg auf jeden Fall eine Nummer gewesen. Er war ein bisschen bekannt dafür, dass er immer diese Wahlplakate gemacht hat, die von irgendeinem lokalen Künstler gemalt wurden. Also es waren wirklich nicht einfach sein Gesicht und ein dummer Slogan drauf, sondern die waren halt irgendwie schön gestaltet, das muss jeder alleine beurteilen. Für mich war es immer ein bisschen drüber, aber er selbst ist einfach ja, sehr gerade gewesen, ne, hat sich nicht verbiegen lassen. Das ist so das, was man auch in den Nachrufen hört. Und ich habe ihn selber fälschlicherweise mal in der Skorpion- und Batterieshow etwas unterstellt. Und so haben wir da mal die Top 5 Prominenten gemacht, von denen wir annehmen, dass sie privat eine Potsau sind. Und da habe ich gesagt, Christian Ströbele hat bestimmt in seiner Wohnung nur so einen Gang. Der geht immer so durch Akten, die da gestapelt sind. Und alte Zeitungen, die er nicht wegwirft. Und der Schreibtisch ist bestimmt auch ganz voll mit Aschenbecher und so Büchern, die ihm politische Verlage schicken, die er niemals liest oder dann irgendwann doch liest, aber viel zu spät. Da ist das Buch schon längst dreimal vermarktet worden. Und jetzt habe ich seinen Schreibtisch gesehen. Der sieht sehr ordentlich aus. Er hat zwar sehr viele Akten, aber die stehen alle in Schränken.
Daher korrigiere aber heute hier.
Ja, das korrigiere ich mal, aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir mal verratet, von welchem Prominenten oder von welcher Prominenten ihr glaubt, dass sie privat in einem Saustall leben.
Ich kann das von Prominenten schlecht sagen, weil ich da gar nicht so viel Ahnung habe, aber bei Adeligen sieht man das ab und zu mal. Da kriegt man öfter mal jetzt, auch während der Pandemie, hat man öfter mal die Büros gesehen. Und die meisten sind sehr, sehr aufgeräumt und organisiert. Also zum Beispiel Königin Silvia, die hat ein, also penibel ordentliches Büro. Die war aber auch mal Sekretärin von Haus aus, das sage ich dazu nur, die hat mal gelernt. Aber wer tatsächlich ein ziemlich unorganisiertes Büro hat, also wirklich so kreatives Chaos, gar nicht mal so wirklich richtig alles dreckig oder vollgestellt, sondern einfach nur wirklich so, wow, das ist tatsächlich Camilla und auch ein bisschen Charles. Wo ich dachte, ach, guck an, hätte ich jetzt nicht gedacht. Camilla hat man gesehen, hat dann so für die Konferenz, da hat man nämlich ein Behind-the-Scenes-Foto gesehen, hatte für die Konferenz so ein bisschen alles freigeräumt, dass also alles, was in Kamerareichweite war, ordentlich war. Aber drumherum standen irgendwie so voll Kartons, wo sich alles so hochstapelte mit Büchern und Akten und so weiter. Und ich dachte, so sieht aus, als ob sie da gerade eingezogen wäre, ja. Also da gibt es den einen oder anderen, der chaotisch ist. Aber ich sage auch immer, die haben ja auch alle Geld für eine Putzfrau.
Ja, das war nicht mein Gedanke. Ich glaube, so richtig chaotisch gibt's gar keiner, weil irgendwo immer jemand rumrennt und putzt oder so ein Assistent rumrennt. Also ich glaube, so Kreative haben das eher so als Grundding vielleicht, weil die sich in irgendwelche kreative Dinge verlieren. Aber auch die haben ja dann auch trotzdem jemand, der ihnen eben das Leben ermöglicht, dass sie ihre Kreativität frei Lauf lassen können.
Es gibt ja Leute, die können jede Ordnung innerhalb von 30 Minuten komplett kaputt machen.
Meine Kinder,
jemand, aber das Kinder.
Jemand, der da zum Beispiel genannt wurde in der Folge, aber nicht von mir, von einem Gast, war Heidi Klum. Mhm. Wenn man sieht, wie die bei Germany's Next Topmodel ihre Koffer packt und auspackt, das sieht aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen. Der hat den Raum kaum betreten, schon ist Unordnung. Und er hat auch gesagt, und das glaube ich stimmt, die hat bestimmt so eine Batterie von absolut durchgelatschten Birkenstocks hinter der Tür stehen.
Naja gut, die hat ja auch für Birkenstock mal Werbung gemacht. Also die hat wahrscheinlich 100.000 Paar Birkenstock zu Hause.
Ja, aber so weißt du, welche, wo du den Fußabdruck komplett nachzeichnen kannst, wo du schon ein bisschen riechst. Völlig,
die sind also nicht ganz ehrlich, als Spokesperson für Birkenstock finde ich das völlig in Ordnung.
Ja, es geht darum, dass sie nicht wegwirft, daher, weil sie da die alten.
Ja,
aber das ist genau das. Aber man sieht es halt, dann die kommt rein, schmeißt den Koffer hin, der Koffer explodiert.
Die hat aber auch 17 Personal Assistants, die das.
Ja, das bestätigt ja das, was ich sage. Also ich glaube, da sind schon einige Chaoten dabei. Aber dann rennt sie rein, schmeißt alles hin, rennt wieder raus, hat sich dreimal umgezogen und dann kommt halt der arme Assistent wieder rein und räumt wieder auf. 10 Minuten später ist er wieder so, als wäre nie jemand da gewesen. Ja, also da schon zum Glück für sie.
Wenn ich den Thread finde, dann poste ich den nochmal. Es gab mal vor längerem einen Thread auf Twitter, wo Leute Schreibtische von kreativen Persönlichkeiten gepostet haben und es waren erstaunlich viele Nobelpreisträger dabei, deren Schreibtische aussahen, als wäre eine Bombe explodiert. Also Bücherstapel, Papiere, alle möglichen Dinge und so weiter. Also wo du da halt so sitzt und denkst nur so, oh mein Gott, meine Mutter hätte schon dreimal gerufen, räum deinen Saustall auf, ja. Und ihr so, nein, das ist das kreative Chaos von Friedensnobelpreisträgern oder von Literaturnobelpreisträgern, ja.
So
also wenn ich es finde, dann poste ich
das. Dann kommt meine Frau als und räumt auf und dann rege ich mich auf, weil ich dann
dass
mein Zeug
nicht mehr findest. Ja, genau.
Deswegen habe ich gesagt, ich schließe mein Büro ab, das geht so nicht. Haben wir noch jemand Todes gehabt hier?
Nein, ich glaube, das war's.
Dann direkt weiter. Shirin David hat, also weiß gar nicht, ob ihr Shirin David kennt.
Diese Nachricht dachte ich so, also Kai, wo warst du unterwegs? In den tiefsten Tiefen der Celebrity News.
Also du bist ja schuld, dass mein Handy komplett versaut ist. Ich kriege ja so Zeug einfach Google aufgepoppt.
Du meinst, Google ich wollte gerade sagen, dein Algorithmus ist jetzt am Arsch. Okay.
Also mein Handy schmeiße ich irgendwann weg und mache mir einen neuen Account, dass er nicht mehr weiß, dass ich es bin, weil dadurch, dass ich ja immer wieder suche für irgendwas, weiß der inzwischen, oh, der ist da interessiert und schmeißt mir dann zu dem rein. Also ich war noch nie auf TZ vorher, was TZ, wir wissen, was das für eine Seite ist. Aber der schmeißt mir rein, Shirin David wettert gegen Dieter Bohlen und teilt privaten Chatverlauf.
Also es fing damit schon an, dass ich dachte, wer ist Shirin David?
Ja, das war mir fast klar, weil Shirin David ist A, eine Rapperin und B,
ja,
eine,
auch gelesen.
Eine YouTuberin. Also die war ursprünglich eine YouTuberin und hat daraus ihre Karriere als Musikerin gestartet. Okay. Und
YouTuber sind ja mein blinder Fleck.
Ja, daher bin ja ich da. Und ist eigentlich auch dann, also aus, wenn man aus dem Bereich kommt, schon bekannt. Und zwar hat sie Dieter Bohlen gefragt, ob sie bei DSDS mitmacht als Jurorin, was sie ja auch schon mal gemacht hat. Sie war ja schon mal dabei. Und sie hat, weil er wünscht sich ein bisschen, nicht nur alte weiße Männer. Und sie hat halt sich das Jurore-Team angesehen. Und es stand auch drin, glaube ich. Also es waren halt wie lauter weiße Männer. Und sie wäre dann als nicht weiße junge Frau dazugekommen.
Als Quotenpock, genau, ja.
Und da hat sie gesagt, nee, das ist nicht das, was sie
aber
sieht.
Aber sie war doch schon mal Quotenpock, oder?
Ja, sie war schon einmal dabei, Anfang der Karriere. Und jetzt hat man eine Karriere, die halt läuft. Ich glaube, das ist schon mal ein Unterschied. Nur mal, dann sagt man auch zu einem Bohlen, nee, lass mal gut sein, ich komme da nicht dazu. Weil, also im Moment ist es Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, gut, der ist nicht alt, und Leoni.
Aber weiß
und weiß nicht mal, wer Leoni ist. Wer ist denn Leoni? Eigentlich sind sie alle jung, bis auf Dieter Bohlen.
Also Lombardi ist ja ein Eigengewächs aus DSDS.
Ja.
Und weiß ich nicht genau. Klingt aber auch so, ehrlich gesagt. Naja, es war halt nur so interessant, weil sie den WhatsApp-Verlauf mit ihm öffentlich gemacht hat. Und ganz ehrlich, ich finde ja, dass das Ätzendste ist, was du machen kannst, wenn Leute einfach deine privaten Mitteilungen, Videonachrichten, DMs, Instagram-Nachrichten, was auch immer, wenn die das halt unerlaubt und ungefragt öffentlich machen. Ich finde, es ist halt echt ein richtiger Dick-Move. Egal, ob du einen hast oder nicht und egal, ob du sehr berühmt bist oder nicht. Ich meine, ich kann es noch verstehen ein bisschen, wenn jemand angepisst ist, weil er vielleicht irgendwie beschimpft wird oder so. Das ist ja nochmal eine andere Lage. Aber ich finde, sowas macht man nicht, ja. Und deswegen finde ich auch ein bisschen shady, was sie da jetzt gemacht hat.
Weiß ich nicht.
Ja, doch, ich gehe davon aus, dass wenn ich mit Leuten Nachrichten tausche oder so, dass das halt privat bleibt, weil es ein privater Chatverlauf ist, der halt nicht in die Öffentlichkeit gebracht wird. Das finde ich halt ehrlich gesagt auch ein bisschen. Und ich finde das schlimm, dass ich das sagen muss, weil ich bin kein Freund von Dieter Bohlen. Ja, also eigentlich möchte ich auf ihrer Seite sein. Deswegen.
Ding ist halt, da wurden halt Dinge verbreitet, warum sie abgesagt hat. Und sie hat es halt klargestellt. Und dann hat es halt auch einen Beweis geliefert. Das ist das Problem, wenn du behauptest, du bist ja halt. Also Dieter Bohlen ist halt erstmal ein großes Star. Also ich mag ihn nicht, aber er ist ja trotzdem groß. Das muss man ja akzeptieren. Und da ist sie natürlich ein kleines Licht. Und dann heißt, sie hätte irgendwelche verrückte Forderungen gestellt. Und deswegen ist sie jetzt nicht dabei. Und dann hat sie das halt mal klargestellt. Dass, also,
na gut, aber
wir das haben jetzt gesagt, sie
jeder
ist der Quoten-Bipop. Das ist auch falsch. Sie ist eigentlich auch eine weiße Frau. Sie sieht nur, also sie
ja, noch schlimmer, das ist ne, dann, das ist
ja
auch noch kulturelle Aneignung. Also
nee,
noch,
das macht sie nicht. Das ist eine, das ist, dafür war es ja auch nicht, sie selbst sagt ja, sie hätte gerne diverse Juror, weil vier weiße Menschen an einem Jurypult hast, oder? Jurorenpult, sie schreibt da komisch.
An einem Tisch.
Entsprechend nicht meinen Vorstellungen von einem neuen DSDS, also sie behauptet ja nicht mehr.
Ja, finde ich auch völlig okay, finde auch völlig legitim und in Ordnung und dass dann andere Gerüchte im Umlauf sind, okay, aber ich finde, dann sollte man das so machen wie jeder andere Celebrity auch. Man gibt eine offizielle Presseerklärung ab und macht eben keine privaten Chats öffentlich. Das finde ich halt wirklich richtig ätzend. Das ist sowas, da habe ich halt kein Verständnis.
Ja, aber das ändert doch die Situation nicht. Öffentliche Pressemitteilung.
Das ist auch die Generation YouTube.
Nein, aber das ist ja bei anderen Celebrities dann aber auch. Also es ist, ich finde, das macht man halt einfach nicht.
Aber sie
private aufgezeichnete Telefon.
Aber sie legt doch den Beweis vor in dem Moment.
Ja, aber du bist ein Gespräch, ein privates Gespräch zwischen zwei Personen. Und eine Person, die an diesem Gespräch beteiligt ist, weiß nicht, dass es öffentlich gemacht wird und
nee,
ist auch nicht
ist
gefragt
kein,
worden.
Das ist ja kein privates Gespräch, das ist ja immer noch
ein
Geschäft.
Das war eine WhatsApp
Ja, war auch WhatsApp ist kein, also dem Moment
natürlich ist
ums
es ein
Geschäft.
Privater, das ist,
nein.
Ja, aber nein. Nein, aber wenn zwei Personen beteiligt beteiligt sind und eine Person wird nicht gefragt und es wird unerlaubt veröffentlicht, dann geht es nicht. Es müssen beide Personen eingestimmt haben und davon wissen.
Also das ist für mich eher ein Geschäftsgespräch. WhatsApp ist auch ein Geschäftsgespräch. Es ist ja nicht du und ich schreiben miteinander.
Unabhängig davon, ob Geschäft oder privat, es sollte nicht veröffentlicht werden, wenn eine Partei dieses Gesprächs darüber nichts weiß. Es müssen beide Parteien zugestimmt haben.
Bin ich anderer Meinung. Aber Kai, du hattest auch eine Meinung dazu.
Ja, muss man aufpassen, wir haben hier mit dir, wenn wir Podcast aufnehmen, ey.
Wir sind gewohnt, dass wir zu zwitschern und zu anschreien dann, deswegen.
Nein, das macht es ja auch so unterhaltsam. Ich spreche euch da jetzt einfach auch mal ein Lob aus. Ihr macht das echt ganz, ganz großartig. Auch, also es, selbst wenn man wie ich jetzt mal das OK-Magazin aus Versehen nur bezieht und sich nicht so richtig dafür interessiert, macht ihr das echt ganz toll. Und ja, meine Meinung dazu ist, so ein bisschen hat der Bohlen halt auch so ein Trump-Gen, ne? Der behauptet dann irgendwelche Unwahrheiten über dich, von wegen, die hätte Scheiße gemacht oder so. Und dann finde ich es auch legitim, dass man so solche Verläufe öffentlich legt. Und sie ist jetzt auch eine andere Generation, eine YouTube-Generation. Halb YouTube ist, öffentlich auf etwas zu reagieren. Das hat die dann einfach so im Blut, ob das jetzt die feine englische Art ist. Ich glaube, es ist nur eine andere Art, und zwar die Art einer neuen Generation. Und da ist ein bisschen vielleicht einfach ein Generationenkonflikt zutage getreten. Aber ich gebe es dir auch in gewissem Maße recht, ob das, was da jetzt vorgefallen hat, ihre Reaktion rechtfertigt, das alles öffentlich zu machen, weiß ich nicht. Andererseits, wenn Bohlen mal ein bisschen Gegenwind bekommt, das ist auch nicht schlecht. Ich habe ihn jetzt mit Trump verglichen, das ist natürlich auch falsch, er ist kein Faschist oder zumindest glaube ich das nicht. Der wird's weg können. Ich kann übrigens noch, wollte noch mehr wissen über Dieter Bohlen, ich bin da ja up to date gerade.
Da haben wir den richtigen Mann heute hier. Ja.
Lass hören.
Ja.
Also zum einen gab es ja den Skandal, dass, oder möchte gern Skandal, dass die Fotos auf Mallorca, seine Instagram-Bilder, die sind gar nicht in seiner Villa aufgenommen worden, sondern die gehört da nur irgendeinem Makler, den er kennt. Und das ist sozusagen generierter Content. Und eigentlich wohnt er in einer 90 Quadratmeter Wohnung. Sie haben es Plattenbau genannt, aber ich meine einen Plattenbau direkt am Meer in Mallorca.
Ist immer
er wird es überleben.
Unserer Preisklasse wahrscheinlich, ja.
Ja. Und, aber 90 Quadratmeter ja, ist so groß auch nicht, also eine Dreizimmerwohnung oder zweieinhalb.
Ja, er hat ja auch ein, zwei Kinder doch, denke ich, ne? Ich bin da nicht so, da bin ich nicht so im Bilde, wie viele Kinder
er hat. Ja,
aber
ich glaube, kein einziges davon lebt bei ihm, kein Problem, also 90 Quadratmeter reichen.
Ja, finde ich auch, damit kommt man als Pärchen dann eigentlich zurecht. Das hat er zwar irgendwie auch nur gemietet, aber da hat er auch gemacht, was Trump gesagt hat, ich bin so smart, ne? Mir gehört das nicht, ich miete das nur, ich bin so smart, weil ich wohne ja auch in Tötensen. Und ja, das war eine Geschichte. Und die andere war, dass er ja jetzt wieder mit DSDS eben sein Comeback feiert und ob das die Beziehung denn aushält, weil er war ja nun schon fast, für seine Verhältnisse, fast ein Rentner, ne? Er hat ja nun wirklich wenig gemacht im Vergleich zu den Jahren davor. Und da hat mich schockiert, dass der Stand, ihm wurden mehrere Showkonzepte vorgeschlagen. Also RTL scheint jetzt mit Vollgas in die Vergangenheit wieder zu steuern. Also die haben ja auch die 100.000-Mark-Show, diese ganz widerliche 40 Jahre Supernasen-Show gemacht. Und Nostalgie ist da jetzt anscheinend alles.
Ich wollte sie gucken und hab's aber nicht geschafft und dachte mir, ich muss irgendjemand finden, der es geguckt hat. Okay, Kai, wie war diese Show? Weil da habe ich auch gedacht, Mike Krüger und Thomas Gottschalk, ich meine, wir sind uns ja hier einig, dass die eigentlich von gestern sind, aber in dieser Konstellation für dieses Franchise hat's vielleicht nochmal funktioniert?
Nee, die letzte Affenscheiße war das.
Dabei sind die Filme ja schon, aber die Filme sind ja auch schon unerträglich. Deswegen, ich habe
ja, die Show
gesagt,
war aber noch schlimmer.
Die Leute, die Filme mögen, haben so eine hohe Schmerzgrenze, dass es dann auch egal ist.
Ach, weißt du, da wurden auch noch Show-Acts aufgefahren, die nichts wirklich damit zu tun hatten. Da wurde Heino nochmal auf die Bühne geholt.
Heino lebt?
Der da
ehrlich gesagt finde ich das aber sehr geil. Okay, das finde ich wiederum schon fast cool.
Ja, aber es hat nichts mit den Supernasen zu tun, ne? Oder ja, also Markus, ich gebe Gas, ich will Spaß, hat er nochmal gesungen. Auch, hat auch nichts damit zu tun. Das Highlight
ja,
der Show war dann.
Ja, aber das schon noch eher bei dem, aber okay. Ja,
die Supernasen sind doch mit dem Trike damals gefahren. Lief da nicht zufällig das Lied? Ich weiß nicht, das ist ja 30 Jahre her.
Ja, aber das ist ja schon konstruiert als zusammen.
Ja, ja.
Das Highlight war dann, dass die große Zugabe sozusagen, dass Mike Krüger und Thomas Gottschalk beide Rockin' All Over the World von Status Quo gesungen haben. Und sie können beide nicht so wahnsinnig geil singen.
Ja, aber woraus bestand denn der Abend? Ich meine, es war ein einziges Reminiszieren oder was? Man hat dann Clips der Filme eingespielt und sie wurden befragt darüber, wie war das damals, als ihr das gedreht habt? Oder was genau hat den Abend noch gefüllt?
Ja, da, ungefähr das. Und dann gab es so ein ab und zu so einen Witz über Political Correctness natürlich, ne, dass sie das beide doof finden.
Ja, klar.
Dann gab es sozusagen einen Kultmeter, das hatte so 10 Balken und das ab und zu hat die Moderatorin, die ich sehr bemitleidet habe, da so einen Punkt zugeschlagen. Komm, das ist uns jetzt ein Kultpunkt werden. Das war total willkürlich und am Ende, Überraschung, war das Kultmeter voll. Und dann kam halt noch Oliver Pocher,
Och,
Kristall. Nee.
Och, also wirklich der ganze, ich nenne es mal Abschaum, sorry, aber ich halte
ja,
von beiden nix.
Und das Publikum wurde ein bisschen animiert, wie auf so einer Rentnerkreuzfahrt.
Wo lief das auf RTL, hast du gesagt?
Ja, das war RTL.
Ja, dann ist es, wie gesagt, ich habe mir schon gedacht.
RTL-Publikum, also das ist genau dieses, ja. Wir sind gegen Political Correctness, dieses verdammte Vogue-Gedöns und so, das ist genau das Publikum dafür und damit mag ich halt Einschaltquote. Und ach, ich bin schon gerade angewidert von deiner Erzählung, was da abging. Und ich bin super Nasen-Fan. Also noch, ich habe es seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, aber daher würde ich es heute noch mir mal wieder angucken.
Wahrscheinlich bist
wahrscheinlich
du deshalb heute noch Fan, weil du seit 30 Jahren
ja,
nicht mehr
wahrscheinlich
gesehen hast.
und ich habe hier meine Meinung zu Thomas Gottschalk so schon genannt, daher.
Ja, wir haben ja eine ganze Folge zusammen Thomas Gottschalks Film aufgenommen bei Männer, die auf Videos starren. Ich habe selten so gelitten, muss ich sagen.
Das ist halt so wirklich vergangen. Ich sag ja, zu seiner Zeit war das witzig, aber es ist
ja,
halt
wobei ich
viele
hier mal
Jahre
sagen muss,
her.
Also wir sind uns ja einig, das ist alles, genau, das ist alles quasi von gestern ist. Nichtsdestotrotz habe ich die Wetten, dass Show, die jetzt nochmal war, genossen. Also ich hatte da Spaß dran. Auch wenn einiges davon ein bisschen cringe war. Aber es war halt auch die Nostalgie. Es gehört halt echt zu meiner Samstagabend-Kindheit. Deswegen ganz so durch den Kakao ziehen will ich es jetzt nicht. Aber die Supernasen, das muss nicht sein. Das musste auch damals schon nicht
gut
sein.
Gut, das ist ja die Retro-Welle, die ich ja auch nicht verstehe. Ist ja mein Problem. Ich sage ja immer, ich muss ja auch kein Stranger Things gucken. Ich war damals dabei. Also daher, ich kenne auch die Lieder noch und so weiter, die Brit dann immer feiert.
Dann lass uns mal weitergehen. Was hatten wir noch?
Du hast Britney Spears wieder ein was getwittert.
Ja, da ist tatsächlich was Erstaunliches passiert tatsächlich. Und zwar, also was heißt erstaunlich und erstaunlich? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Britney Spears ziemlich erratisch ist, was ihre ganze Online-Präsenz angeht. Nicht nur, dass sie sich dauernd halb nackt filmt und fotografiert und was, womit ich ja persönlich ein kleines Problem habe, weil die Diskussion hatten
ich
wir ja
nie.
Schon. Genau. war es jetzt so gewesen, dass irgendwie nachts um, ich weiß nicht, 3 oder so, da war ich noch wach, ich konnte nicht schlafen, hat sie ein YouTube-Video also gepostet. Es war aber nur Audio. Da dachte ich auch so, warum dann auf YouTube und nicht irgendwie auf Instagram oder Twitter oder so.
Wenn du zu lange machen kannst.
Ja, das ging 22 Minuten. Und da hat sie dann gesagt, und da hat sie dann wirklich, ich habe es gleich angehört, weil ich mir gedacht habe, oh, also das, nachdem ich mitbekommen habe, worum dieses Video geht, dachte ich mir, das ist mit Sicherheit in ein paar Stunden wieder weg. Da war ich mir ziemlich sicher, weil das ist ja so was wir von Britney Spears kennen. Sie postet was und dann irgendwie bereut sie es und dann ist es auch wieder weg. Und es war so, sie hat halt erzählt in diesen 22 Minuten, ihre Sicht der Dinge, also das, worauf eigentlich alle warten, weil sie hat ja einen exklusiven Buchvertrag unterschrieben, wo sie ihre Geschichte erzählt und wir warten ja auch alle noch auf das große Interview mit ich weiß nicht, mit Oprah oder wem auch immer, ja, also wir warten alle drauf und es kommt ja jetzt auch nicht, es hieß ja immer, es wird alles in dem Buch ausgepackt. Und dann hat sie in diesem Video erzählt, dass sie das eigentlich blöd findet, dann das alles so zu inszenieren und dass sie der Meinung ist, dass das nichts bringen würde, da jetzt irgendwie viel Geld für anzunehmen. Sie meinte, sie hätte tausende ein Angebot von Oprah und von irgendwie 60 Minutes und was nicht alles, also so die großen Talkshow-Formate.
Von mir jetzt ein Angebot, kostenlos zu kommen, also braucht sich nicht zu beschweren.
Ja, auf jeden Fall hat sie gesagt, sie hatte halt tausende ein Angebot und auch, wo ja auch viel Geld für geboten wird, aber sie findet das doof und möchte das nicht machen und deswegen wird sie das jetzt einfach hier alles erzählen und so als freien Content zur Verfügung stellen und dann hat sie eben 22 Minuten einfach mal ihre Seite erzählt, wie das eben gelaufen ist damals mit der Vormundschaft durch die Eltern und ihren Vater und wie sie dann in dieser Vormundschaft gelebt hat und wie sie zu Dingen gezwungen worden ist und wie sie halt gelitten hat und so weiter und hat das echt alles mal erzählt. Und da hat sich ein Bild gezeichnet, das war nicht schön. Und natürlich ist das alles sehr subjektiv, aber das war schon krass. Also sie hat dann eben zum Beispiel erzählt von dem Tag, an dem sie eingewiesen worden ist. Sie ist ja in eine Klinik eingewiesen worden. Dann kam ja die Untersuchung, ob sie zurechnungsfähig ist. Und dann später ist sie ja eben unter Vormundschaft gestellt worden. Vorher hatte sie sich aber auch wohl noch mit ihren Kindern irgendwie in ihrem Haus noch verbarrikadiert. Mhm. Das war ja alles sehr, sehr schwierig. Weil es
der Auslöser dann am Ende
ja, genau, losging richtig. Damit, und dann ja. ist sie, genau, dann ist sie halt, ich sag jetzt mal, abgeführt worden. Also sie ist auf der Liege, auf der Krankenliege festgeschnallt mhm. worden. Das hat sie halt erzählt. Und sie hat auch erzählt zu dem Zeitpunkt, sie hatte weder Drogen im System, sie hatte keine Drogen, kein Alkohol, gar nichts. Sie war völlig nüchtern und bei klarem Verstand und hat es als extrem fürchterlich empfunden, wie sie da eben festgeschnallt worden ist und gegen ihren Willen auch eingewiesen worden ist ins Krankenhaus und hat dann eben auch erzählt, dass sie das Gefühl hatte, dass ihre Familie sie völlig im Stich gelassen hat, besonders ihre Mutter und ihre Schwester. Und dass sie auch das Gefühl hatte, dass die am Ende dann irgendwie auch ein bisschen froh darüber waren, das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, dass sie darüber ein bisschen froh waren, dass sie jetzt das schwarze Schaf der Familie war. So nach dem Motto, wir sind besser als sie, ja. Und dann hat sie halt erzählt, wie das auch in der Vormundschaft gelaufen ist, genau diese Sachen, die wir schon kennen, dass sie halt wirklich, das Telefon wurde abgehört, es waren Kameras überall, sie ist gezwungen worden zu arbeiten, sie ist gezwungen worden, Diät zu halten, sie ist gezwungen worden, in ihren Räumen zu bleiben, sie konnte nicht mal den Schlüssel nehmen und sich ins Auto setzen und mal um die Ecke fahren und sich ein Eis holen oder so, also so simple Dinge. Und das hat sie alles erzählt und dann hat sie erzählt, sie hatte ja, während sie in dieser Vormundschaft war, ihre Residency in Vegas, also diese große, feste Konzertgeschichte, Konzertshow in Vegas. Und da wissen wir ja auch von anderen Celebrities, die das freiwillig gemacht haben, dass das eine Tretmühle ist. Also wenn du Vegas machst, dann bist du echt 24/7, bist du wirklich zwei Shows jeden Tag von Montag bis Sonntag wirklich hart am Arbeiten. Aber du kriegst dafür natürlich auch die Millionen, ja. Und Britney war hart am Arbeiten, hat aber natürlich keinen Cent gesehen. Und hat dann eben erzählt, dass diese Zeit ganz besonders schlimm für sie gewesen ist, weil sie wirklich jeden Tag geackert hat wie so ein Hund und ihr Tag bestand halt eben daraus, sie ist aufgestanden, dann hat sie den ganzen Tag, den ganzen Mittag im Grunde bis mittags trainiert, dann hatte sie irgendwie eine Stunde oder zwei Pause und dann hatte sie abends die Show und das jeden Tag immer wieder und als sie dann mal aufgemuckt hat und beim Training dann gesagt hat, nee, sie möchte den Move, so wie der jetzt hier vom Choreografen gestaltet worden ist, sie möchte das so nicht machen oder sie kann das nicht oder was auch immer, als sie einfach sich dagegen ausgesprochen hat, war die Konsequenz daraus, dass sie dann in eine Klinik eingewiesen worden ist durch ihren Vater wegen Drogen und Entzug, also Entzugsklinik. Mhm. Und dort war sie dann auch für, ich glaube, 2 Monate oder so. Und hatte dabei keine Möglichkeit, irgendwie rauszutelefonieren oder rauszuschreiben oder sonst irgendwas. Also sie hatte gar keine Kontakte kommunizieren. Sie konnte 2-mal wohl Telefonanrufe machen. Die hat sie dann auch an ihre Familie gemacht, also an ihre Mutter vor allen Dingen. Und hat ihre Mutter ganz klar um Hilfe gebeten. Und ihre Mutter hat halt sinngemäß gesagt, sie soll sich nicht so anstellen. Sie wäre jetzt in der Entzugsklinik, alles wäre gut. Während sie und der Rest der Familie in ihrem Strandhaus Urlaub gemacht haben. Das heißt, sie war also in dieser Entzugsklinik zwangsmäßig eingewiesen und ihre Eltern haben in der Zwischenzeit in ihrem Strandhaus Urlaub gemacht. Und da hat sie sich natürlich noch betrogener gefühlt und das hat sie alles so erzählt. Es waren noch ganz viele andere Dinge, aber das waren so die paar Dinge, die mir im Gedächtnis geblieben sind von diesen 22 Minuten Rambling, muss man wirklich so sagen, wie ich jetzt auch so ein bisschen so monologartig. Aber bei Britney ist es halt auch immer so, das ergibt auch manchmal nicht viel Sinn zwischendrin. Also die ist so dann in ihrem ja, Trauma gefangen, das merkst du auch, wenn die darüber redet.
Die muss es dann loswerden, dann richtig, denkt sie auch nicht drüber nach, sondern es genau, muss raus und dann...
Genau, genau. Und ich denke mir halt auch, wahrscheinlich hat sie mit diesem Video auch alle Verträge gebrochen, die sie mit dieser Buchfirma ja auch hatte, für die sie ja dieses Exklusivbuch schreibt. Ich denke mir auch, oh Gott, Mädchen, was hast du, also wahrscheinlich hast du gerade alle Verträge gebrochen. Ich nehme an, deswegen ist das Video auch wieder verschwunden, weil ganz ehrlich, ich an ihrer Stelle hätte ja gesagt... Also ich kann verstehen, dass sie sagt, sie möchte aus ihrem Leiden nicht noch finanziell Geld rausziehen, aber das wäre mein einziger Trost, dass ich sagen würde, wenn ich die ganze Scheiße schon habe durchmachen müssen, ohne dass mir irgendjemand geholfen hat, dann nehme ich doch wenigstens die Millionen dafür, weißt du? Das wäre mein persönlicher Trost.
Aber ja. Wir haben auch nicht 200 Millionen oder so auf dem Konto. Und
ja, natürlich.
Wenn wir 5 Millionen Gebote kriegen würden für ein Buch, dann würde ich sagen, wow, 5 Millionen, das ist mein Leben. Ja. Und ja. Ich habe 200 Millionen oder 205 Millionen, ja, ist egal, jetzt muss es raus. Also das ist immer so ein bisschen schwer.
Was man halt ganz explizit gehört, sie hat halt viele Situationen auch benannt, was man halt ganz explizit gehört hat, war, dass sie sich extrem betrogen gefühlt hat von ihrer Familie. Ja. Und da ging es nicht um ihren Vater.
Surprise.
Also der Vater, der ist da gar nicht, der ist ja sowieso, das ist gar nicht außer Frage. Aber auch vom Rest der Familie, sie meinte, ihr Bruder, ihre Schwester, ihre Mutter, keiner hat ihr irgendwie geholfen, keiner hat ihr einen Anwalt besorgt oder so. Ja. Am Ende war das dann ein guter Freund, aus Kindertagen, den sie noch hatte, der ihren Anwalt besorgt hat. Und ihr Vater meinte, sie hat ihr dann auch gedroht und hat gesagt, als sie dann gesagt hat, ja, sie geht gegen ihn vor, dann hat er gesagt, ja, versuch's doch. Du hast doch eh keinen Anwalt. Und wenn du einen hast, glaubt dir eh kein Mensch. Und du bist halt in so einer verwundbaren Situation dann auch, weil wenn du schon unter Vormundschaft stehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir keiner glaubt, auch hoch. Also das ist ja dann auch so. Und deswegen kann ich es auch schon verstehen. Dann ist sie auch vor Gericht gegangen, hat ja auch erstmal verloren. Und dann hat sie auch gedacht, jetzt ist alles aus und so. Also wie sie das so ein bisschen erzählt hat. Und dann dachte ich auch so, echt, meine Güte. Also das war, wie gesagt, es ist nachts um 3 gepostet worden bei uns. Was ist das? Amerikanische Zeit? Irgendwann mittags wahrscheinlich, denke ich. Also man kann sich's vorstellen.
Also das Erste. Die Brit schreibt ja regelmäßig, ich kann nicht schlafen. Und dann wurde,
Da braucht ja, aber jetzt ist es wieder besser, weil jetzt ist es wieder kühler. Es war doch die ganze Zeit so heiß, da habe ich echt kaum Schlaf gekriegt. Es war nicht lustig. Ich
krieg nur Leidens-Twitter-Nachrichten von ihr zu sehen und dann muss aber gleichzeitig 22 Minuten der Britney Spears zu hören.
Ja, weil da habe ich gedacht, das musst du jetzt ausnutzen für Hot Pink.
Ja.
Bestimmt, wenn ich jetzt einschlafe und morgen aufwache, wird es weg sein. Und so war es. Ich bin morgens aufgestanden und es war alles gelöscht. Und ich dachte so, okay.
Zum Glück haben wir dich die da nachts.
Exklusiv.
Du lebst in der falschen Zeitzone für unseren Podcast.
Ja, ja.
Vielleicht kannst du mich da ja auch mal aufklären. Ich habe das mit Britney Spears immer nur so aus der Entfernung betrachtet. Damals hatte ich noch reguläres Fernsehen und so, als er sich da die Haare abrasiert hat und Kevin Federline etc. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass die irgendwie weg vom Bild ist. Also wie glaubhaft sind da ihre Aussagen? Also ich meine, selbst wenn die Familie, wenn sie wirklich mentale Probleme hatte, hat die Familie ja wahrscheinlich falsch reagiert. Ne? Da macht man andere Sachen, als Leute direkt ins Irrenhaus zu werfen. Aber wie verlässlich ist so ihre Aussage
also
da?
Von dem, was man so mitbekommen hat, ist es schon sehr, also sehr, also ich würde das schon alles ziemlich glauben. Also das mit dem Vater, das ist ja auch vor Gericht, was der da abgezogen hat. Und dass die Mutter ja auch ihr nie geholfen hat. Also sie hat ja mit der ganzen Familie gebrochen auch. Und die haben ja alle davon finanziell gut gelebt, dass sie eine berühmte Schwester haben, die ja dann aber nichts mehr zu sagen hatte. Also daher.
Natürlich sind Dinge immer subjektiv,
ja.
Aber grundsätzlich glaube ich ja auch. Also die Frau war nicht umsonst, ich glaube 13 Jahre, nicht
13,
wahr?
17,
unter Vormundschaft.
Lang,
ja. Und ihre Familie hat sehr gut von ihr gelebt, insbesondere ihr Vater. Und das, ja, also ich glaube, da ist, das war einfach am Ende Bereicherung über zu ihren Kosten, meines Erachtens nach.
Wie sie dann rauskam, hatte ihre Schwester noch das Buch rausgebracht dann und zu dem Thema und alles. Also da wurde schon.
Ach ja, die Schwester, aber die ist ja auch so ein bisschen berühmt, ne? Ich habe sie komplett
Family
vergessen.
Family Spears, ja.
Die hat auch ein bisschen Musik gemacht damals, ja.
Ja. Ja, das Problem ist, ich glaube tatsächlich auch, die Diskussion hatte ich mit Kai auch schon, ich glaube tatsächlich auch, dass sie mental nicht so stabil ist und dass das nicht nur an dieser Vormundschaftsgeschichte hängt. Ich glaube aber auch, dass es nicht besser gemacht hat, das Ganze.
Gut, das ist halt so ein Typ, das typische Teenie, viel zu jung, berühmt geworden Thema. Und dann fehlt halt dann jemand, der dann hier dran steht als normale Familie, sage ich mal, und sagt, Mädchen, wir müssen da mal, guck mal, jetzt komm mal wieder auf den Boden runter. Stattdessen wird sie noch gepusht von der Familie, dass sie ja berühmt wird. Also das ist ja auch die Karriere wird ja auch vom Vater immer gepusht, muss man dazu sagen. Das ist ja nicht einfach nur, sie wird berühmt, sondern der Papa hat da immer schön gedruckt und hat auch, wie sie dann schon berühmt war, sich ja auch immer drum gekümmert, dass es weiterging. Wie eben dieses Dauerdiät und alles. Und die hat Kinder bekommen, musste direkt danach wieder anfangen zu trainieren. Alles vom Vater aus, weil die Marke Britney Spears halt da ist und die ja gefüttert werden muss.
Ja, das also war übrigens auch was, was sie erzählt hat in der, ja, das war auch was in der Vormundschaft, wo sie ja eben erzählt hat, dass da auch immer geguckt wurde, natürlich, sie darf kein Gewicht zu nehmen und sie muss trainieren und irgendwie, da wurde ja auch, deswegen wurde ja auch geguckt, was sie isst und was eingekauft wurde, was im Kühlschrank war. Also sie hatte halt, sie hat gesagt, ich konnte mich nicht mal einfach mit einer Eiscreme aufs Sofa schmeißen und irgendwie eine Serie bingen oder so. Ist einfach nicht drinne, ja, weil beobachtet, nichts da, also es war im Grunde wie im Gefängnis und das glaube ich ja auch. Es mag ein goldener Käfig gewesen sein, aber ja,
Sie kam zurück, hat Kinder bekommen, hat sich dann zurückgezogen, dann ging ja alles in die Brüche, hat sich ein bisschen gehen lassen, als ich was der Vater gesagt hat, du bist ganz schön fett geworden und dann ging es ins Trainingscamp. Nicht von wegen, an meiner Tochter, du hast Probleme, sondern du bist fett, wir müssen sofort ins Trainingscamp und so Dinge halt. Jackson 5, ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist ja, da war der Vater ja auch dann der das von hinten, oder der das immer gepusht hat, ja.
Naja, also wir werden sehen, wie gesagt, es wird jetzt, denke ich, noch jahrelang Gerichtsverhandlungen nach sich ziehen, in denen eben bewiesen werden soll, oder zumindest in denen man der Sache nachgeht, ob denn der Vater tatsächlich sich bereichert hat, Geld hinterzogen hat, etc. Ich gehe davon aus, ja, aber ich weiß nicht, ob es bewiesen werden kann. Aber da sind auf jeden Fall aktuell noch Verhandlungen offen und ja.
Haben wir ein schöneres Thema. Und zwar, nee, schön ist es eigentlich auch nicht. Wir haben ein schönes Thema zum Schluss, ich verspreche es euch. Aber bis dahin kommt ganz viel nicht so schöne Sache. Leonardo DiCaprio hat mal wieder, seine Freundin hat wieder die mystische Grenze erreicht.
Genau, die da wäre bei Leo 25.
Verstehe ich, stehe hinter Leo.
Älteste Freundin, die er hatte, ist die, mit der er aktuell Schluss gemacht hat. Die war 25,2 Jahre alt. Also die letzten, ich weiß nicht, es gibt so eine Tabelle, da hat einer sich mal die Mühe gemacht, das als Tabelle zusammen zu klamüsern. Die letzten 10 Jahre oder was, also hat es keiner bis zu 25 geschafft. Und die am längsten durchgehalten ist, hat es jetzt die aktuelle. Und mit der ist er aber auch schon seit 4 Jahren zusammen. Das heißt, er ist mit der zusammengekommen, als die 20 war. Ich meine, ganz ehrlich, mit 20 bist du jung, dumm, naiv in der Regel und sehr beeinflussbar. Ja, also yes. Das ist natürlich.
Also ich muss ja dann hier mal direkt die Seite von Leonardo DiCaprio ergreifen. Ich finde dieses Shaming gegen den Kerl doch nicht in Ordnung. Weil ich habe ihr auch gesagt, meine Frau habe ich auch schon immer gesagt, wenn du 25 bist, fliegst du raus. Gut, sie ist inzwischen deutlich über 25, sie nähert sich den 40. Aber jeden Tag denke ich, die schmeiß ich raus. Die ist zu alt, ich brauche.
Also es gibt diese Tabelle, ich habe sie auf Hot Pink in einem Twitter-Thread ist sie drinne. Wir haben da einen Thread, wo es darum geht, wenn ihr runterscrollt in der Timeline, seht ihr das. Und da könnt ihr euch das ja nochmal angucken. Also es ist natürlich echt lächerlich. Ich habe einen sehr ironischen Blog-Eintrag gelesen auf einem meiner Lieblings-Celebrity-Blogs, wo dann die Dame auch sehr ironisch natürlich geschrieben hat, ja, also sie fragt sich auch, was denn passiert, wenn Leonardo DiCaprio mit jemand zusammen ist, der 26 ist, wahrscheinlich fällt ihm dann der Penis ab oder so. Also es ist dann wirklich so, ab 25, zack, ist Schicht im Schacht. Und ich dachte so, ja, okay, also ehrlich, ey.
Gut, dass diese Berühmtheiten immer wieder sehr junge Frauen haben, der führt es halt nochmal ins Extrem, ne? Das ist.
Du, ich kenne auch Leute, da gibt es einen großen Altersunterschied und die Beziehung ist stabil, die scheinen mir zumindest immer glücklich zu sein. Das kann ja funktionieren, aber bei ihm wird es langsam halt lächerlich, ne?
Ja, und ich meine, in den letzten 10 Jahren hatte der ja auch irgendwie, ich weiß nicht, 10 Freundinnen oder so. Und naja, nicht 10 nicht, es müssen in den letzten 20 Jahren hatte der auch 10 Freundinnen. Aber da hat es halt keine über 25 geschafft. Also irgendwie ist es auch ein bisschen.
Ich weiß, wie alt ist denn Leonardo DiCaprio inzwischen?
Warte, ich habe ja hier jetzt, Leonardo DiCaprio ist 44, glaube ich.
74 geboren, nee, dann ist er 48.
48, schon ein bisschen länger.
Gut, dann ist er jetzt aber auch nicht, gut, er ist natürlich. Ich sag mal, 25 ist dann nicht ganz so weit weg, wie wenn er 60, 70, 80 wäre. Ob sich das ja bei ihm ändert, ist ja dann zu bezweifeln. Aber
das ist dann halt euer Langzeitprojekt. Das müsst ihr weiter beobachten, ob die Grenze bestehen bleibt oder ob die in Zukunft auch älter werden.
Da haben wir ein neues Langzeitding hier. Britney Spears, Jennifer Lopez und die Freundinnen von Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio, ja, genau. Oh, Gott.
Machen wir mal die Geburtstage zwischen rein, ne? Bevor wir dann.
Ich bereue jetzt schon, dass ich diese Kategorie je vorgeschlagen habe. Weil ursprünglich war das eigentlich. Pass auf. Ursprünglich war das so gedacht. Ich habe mir gedacht, wenn mal jemand dabei ist, den wir kennen und der ein bisschen bekannt ist, also zum Beispiel als Harrison Ford 80 wurde oder so, also aber so halt, ja, dann erwähnt man die mal. Also seitdem wir diese Kategorie haben, schmeißt Kai hier noch und nöcher Geburtstage in den Themenvorschlag fett mit Leuten, von denen ich noch nie mal im Leben vorher gehört habe.
Für mich berühmt sind. Also man muss
ja sagen, die Brit deswegen darfst du das jetzt
Celebrity-Fachfrau und das bin ich ja nicht. Aber sowas ist einfach nur eine Recherchearbeit und das kann ich.
Aber es sind halt auch Leute dabei, die, an denen ich auch nicht interessiert bin. Zum Beispiel, du hast reingeschmissen 50 Jahre Mirja Boos. Interessiert mich nicht die Bohne, die Frau. Hat mich auch noch nie interessiert.
Ja, aber
das ist eine deutsche Comedian. Ja, kenne ich. Und? Also über die muss ich nicht berichten.
Ja, aber
die kann auch 100
ständig über Leute, die mich nicht interessieren. Das ist ja nicht in Ordnung. Hier, das so.
Also wenn dann, wie gesagt, so Leute wie Harrison Ford dabei sind oder so, dann würde ich sagen, gut, über den reden wir, wenn der 80 wird, aber über Mirja Boos mit 50. Also bitte.
Also ihr seht, wir haben da immer andere Meinung. Ich finde, jemand, der halbwegs berühmt ist, hat es verdient, hier zu landen.
Gut. Naja, und dann
ja, schmeißt
du da, wie
da
gesagt, 1001 Geburtstag rein. Dann erzähl mal, wer hatte alles Geburtstag?
Du wolltest gerade noch was sagen, Kai, bevor
ja, du hier. Du hast dich da einfach am Bodensatz orientiert, so Ballermann-Leute und so, das muss doch nicht sein. Da bin ich
mal
doch
gar kein Ballermann-Typ dabei.
So. Wahrscheinlich
doch,
sind die,
ja
die ich nicht kenne, die aber ja Leute.
Also Mirja okay. Boos, wir fangen ja von unten an. Der Jüngste. Mit 40, Andy Roddick, hat am 30.08. wurde er 40, ist ein ehemaliger Tennisspieler. Also der gehört halt zu meiner großen Tennisinteressezeit daher.
Lustigerweise, ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Von dem noch nie gehört. Wann hatte der denn seine
Hochzeit? Ich auch nicht.
Ihr kennt
ich auch
Andy Roddick nicht?
War der ein Landsmann mit wem? Jetzt sag nicht
das
Boris
ist,
Becker, weil der hat
Amerikaner.
100 Jahre Tennis gespielt.
Der hat 2012 seine Karriere beendet und hat erste Profisaison 2000. Also war
also
ich 25. Das ist der.
Okay.
Also
aber hat er irgendwas gewonnen?
Andy Roddick ist einer der großen Tennisspieler. Daher hat was gewonnen, natürlich. Wo ich jetzt keine Titel aufzähle. Aber er hat.
Aber Wimbledon war bestimmt nicht dabei, oder? Weil das wüsste ich.
Ah, Wimbledon,
egal.
2009.
Gut. Also wie alt ist er geworden?
2009, 2005, 2004. Also es wurde
40,
jetzt
40. Hast du gesagt?
Ist halt für Sportler Rentealter schon lang, ne? 2012.
Aber er spielt auch kein Tennis mehr, oder?
Nö, seit 2012 ist er in Rente gegangen. Also ich sag ja dann. Also ein berühmter Tennisspieler aus den USA. Finde ich, muss dazu. Also ich bin ja für die alten Sportler zuständig.
Gut.
Dann 50 geworden. Also jetzt haben wir ja wohl jemanden.
Nee, wir haben
berühmt.
Noch jemanden, der 40 geworden
ist.
Oh,
stimmt.
Gesagt, nämlich Beyoncé.
Wurde auch 40. Ich muss hier erstmal so einen Shitstorm anhören und dann kommt eine Beyoncé, ne?
Ja, ich finde ja ihre Schwester wiederum viel besser.
Wer ist denn die Schwester von Beyoncé?
Ja, wobei die hatte aber, glaube ich, nur irgendwie einen Hit oder so und mehr auch nicht, glaube ich. Aber
na, Solange heißt sie oder nennt sie sich. Ich weiß nicht, ob das auch ihr bürgerlicher Name ist. Die tritt bald in Berlin in der neuen Nationalgalerie auf und ich finde es spannend, was sie macht. Das ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Es ist recht schwer,
die
Musik
so
daraus zu ziehen.
Die macht viel so Performance-Künste und sowas, genau, ja. Aber
genau,
die macht halt auch so Dinge,
auch
wo man sich einfach,
und Tanz und
wo man sich auch halb angezogen irgendwie in einen leeren Raum setzt und irgendwie Lichter und Musik spielen und das Ganze nennt man dann Kunst. Also ich finde, bei ihr ist es immer so grenzwertig.
Ist auch Kunst.
Ja.
Die Brit hat
doch,
feste
da stehe ich ein. Solange's Videos, zumindest in große Kunst.
Das habe ich noch nie gehört, aber ich habe doch mit Kunst ja nichts zu tun. Aber Beyoncé kennt man, ist Musikerin, eine große Musikerin. Wurde jetzt, was habe ich gesagt, 40 Wurze.
Ich habe ehrlich gesagt gedacht, sie wäre älter schon.
Ich auch. Ich hätte zu den alten Damen, die wir hier schon, die überraschen.
Naja,
alt
so
waren.
Alt nicht, aber
nee,
halt also, über 40.
Also wie,
ja.
Wen hatten wir denn alles, der, wo dann überraschend Shakira und.
Ja, genau, richtig, die dann irgendwie so
die
schon
dann überraschend
48
viel
waren
alt
oder so,
sind.
Genau.
Da hätte ich sie in diese Riege hätte ich sie mit reingeschoben. Daher hat mich das überrascht, dass sie mit 40 aufgetaucht ist. Dann 50 Jahre, auch eine Berühmtheit, Cameron Diaz, Schauspielerin und Model. Naja, das Model hatten wir doch als Thema schon, oder? War das
ja, ja, als Drogenkurier, als bei einem ihrer ersten Modeljobs versehentlich als Drogenkurier in, wo ist sie hingeflogen? Türkei.
Dann hatte ich mit weiteren 50 Mirja Boos, Boos oder Boos, ich weiß es gar nicht.
Boos, soweit ich weiß.
Ne? Auch
darfst ja auch Möhre sagen.
Möhre, also ich.
So, jetzt nochmal für mich, die tritt als Möhre am Ballermann auf, what?
Das weiß ich auch nicht.
Schon ganz lange.
Aber wie, also was denn für eine Möhre? Ich verstehe das gerade nicht.
Nee, das ist ihr Künstlername, Möhre.
Künstlername, dann bestimmt. Ja, die hat ja auch Musik gemacht und so weiter.
Aber also, was tritt sie denn da auf beim Ballermann mit dem Comedy-Programm?
Nee, die singt halt so Stimmungsschlager.
Ernsthaft?
Ich weiß nicht, ob dieser sowas wie 20 Zentimeter, irgendwie sowas in der Art hat die gemacht.
Also wir haben hier Hits von Hits, in Anführungszeichen, wie immer, alles was Ballermann ist. 20 Zentimeter? Das ist doch, das sind nicht 20 Zentimeter, oder? Ist das das Lied? Da, wahrscheinlich.
Genau das, ja.
Also das ist ja wirklich eher 2000, ja, das passt. Da bin ich schon mit Fußball herumgezogen. Dann Pack ihn ein, la la la, ist auch von Möhre. Wir haben doch keine Zeit. California Dreamboy, also es sind alles so 20, ich kenne die alle bis auf 20 Zentimeter nicht. Also ich habe nur ihr Bild gesehen und wusste, die kenne ich. Und daher, wenn ich hier ein Bild erkenne, ist die für mich berühmt genug, dass sie hier rein darf. Komikerin, Schauspielerin und
Dingen,
Sängerin.
Ist es Sat.1, glaube ich, oder? Ich glaube, aus Sat.1-Zeiten, da hat die doch viel so Comedy gemacht, Comedy-Shows, sowas wie
Die dreisten drei.
Ja, oder auch diese Panel-Show mit
sie war
ach, wie heißt
er
denn
total.
Hier, der Hugo Egon Balder. Ja,
genial,
und da war sie doch mehrfach dabei. Und dann hat sie doch auch mitgemacht in dieser einen Show, von der ich schon wieder vergessen habe, wie es heißt, wo Comedians in so einem Set waren. Und dann wurde denen immer angesagt, was die richtig genau, was die machen mussten. Das wiederum fand ich damals sehr lustig. Ich weiß nicht, ob es heute noch lustig
sie
wäre.
Sie hat die ganze Dinge, sie war bei TTV Total, bei Elton TV, bei Anke Late Night, Freischnauze.
Ja, diesen ganzen Kram.
Gongshow, also das ganze Ding, was
und
man da...
Gongshow, wann war das denn? 1991 oder so.
Die Gongshow war auch dreimal, die wurde ja immer wieder abgesetzt.
Oh,
die haben sie mehrmals versucht und
also,
dann ist das Supertalent gekommen und war im Grunde das Gleiche.
Laut dem Retro, der Retrowelle, von der wir ja schon gesprochen haben, müsste das jetzt auch bald wiederkommen, oder?
Dann
hat sie Urmel aus dem Eis die Comedy-Verfilmung mitgemacht gehabt. Also sie gehört halt zu diesen, wir hatten da diese Phase mit diesen ganzen deutschen Comedians
ja,
und
ja,
da gehört die halt
90ern,
dazu.
Ja.
Ne, also daher finde ich bekannt genug, gehört ihr rein. So, 50 Jahre war das. Dann haben wir noch auch 50. Ein Musiker, Peter Fox, der ein Deutscher, wurde ebenfalls 50. Ich kenne den nur für Stadtaffe oder Affe im Stadt. Stadtaffe heißt das Lied, oder? Ist doch ein Berliner
glaube,
hier. Wir haben doch einen Berliner
aber,
hier.
Ja, aber der heißt doch, nein, das heißt doch.
Stadtaffe heißt
Stadt,
das Lied doch.
Von echt? Heißt
das ist das Album, oder?
Der
weil
Titel
das Lied
ist.
Heißt?
Also Titel, ich habe hier nur Titel Stadtaffe. Das ist einzig,
ich habe Angst, wenn ich mich bewege, dass gleich wieder ich weg bin, aber ich tippe jetzt mal ein.
Ach ne, ist auch das Debütalbum ist Stadtaffe, okay, aber ich dachte, das Lied ist auch.
Na, der war doch vorher bei Seed.
Dieses eine Lied, das er doch da
ja, das ist
singt,
das.
Aber das hieß nicht Stadtaffe,
ja,
Stadtaffe hieß das Album.
Ja, du hast
der
recht.
Song hieß.
Also das Album hieß so, und ich gucke gerade, wie das Lied hieß, aber da geht es auch um, da singt auch immer ein Affe. Also das singt kein Affe, sondern das ist
nein,
so
da singt er so, ich sitze hier mit meinen,
Soloalbums,
da singt er doch hier, ich sitze hier mit meinen 7000 Kindern und drei
ja,
Blumen und so.
Haus am See oder so.
Haus irgendwas so.
Aber ist da nicht auch das Affe, kommt der nicht auch vor irgendwie? Oder vielleicht gibt
es
da noch
einen. Ich
das ist der Albumtitel und die optische Identität des Albums. Das ist dieser Pulp Fiction-Anzug mit so einem Affengesicht drauf. Das müsste es sein. Daher hast du auf jeden Fall die Connection. Ob der Song da auch da drauf ist, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ist nicht so meine Musik, gebe ich zu.
Begriff Stadtaffe bezieht Peter Fox auf Menschen in seinem Alter, die nicht mehr Teenie, aber auch noch nicht jung, die nur noch mehr jung als alt sind und sich ganz schön affig benehmen. Ah ja, okay, das verstehe ich. Aber Peter Fox, Stadtaffe, bekannter Musiker.
So oft, wie wir den jetzt genannt haben, möchte ich bitte Tantiem für das Album und die Namensnennung bekommen. So,
ich weiß auch nicht, ob man danach noch was gemacht hat. Das ist das einzige Lied, was ich von ihm kenne.
Und dann haben wir jemand dabei, der 60 geworden ist?
Ja, sogar zwei. Aber die kennst du vielleicht beide nicht, ne? Jutta Kleinschmidt ist die erfolgreichste Rallye-Fahrerin. Sie hat als erste oder als einzigste bisher Rallye Paris-Dakar gewonnen. Das ist
von ihr habe ich tatsächlich schon mal gehört, hätte sie aber gesichtsmäßig nicht erkannt.
Null. Also ich hatte auch nur den Namen gekannt. Ich wusste nicht, wie sie aussieht, aber sie ist halt Rennfahrerin. Die sitzt in einem Auto, hat einen Helm auf. Mhm. Daher, Paris-Dakar ist natürlich eine
Wen
berühmtes
ich nicht
Rennen.
Kannte, war tatsächlich
Ruud Gullit, das war mir klar, Fußballer.
Gullit, genau.
Also wenn man das Bild sieht, das ist ein holländischer Fußballer. Zu den also Holland hat ja immer gute Fußballer gehabt, hat sie immer noch. Wie lange hat er denn gespielt gehabt, weiß ich gar nicht. Aber das war die wo die halt eine echt gute Mannschaft hat. Und Ruud Gullit ist ja dieses totale Offensive, was Holland ja geprägt hat, war er halt der Mann dafür. Man kennt der mit seiner riesen Rasterfrisur. Ich dachte erst, das war der, wo auch noch Rudi Völler angespuckt hat, aber das war ja Frank Rijkaard. Daher zum Glück habe ich das nochmal geguckt, bevor ich mich hier...
hier, Gast Kai, bist du Fußballfan?
Überhaupt nicht, Eishockey.
Ah, okay. Okay.
Deswegen bin ich hier für die Fußball.
Allein aber auf weiter Flur heute.
Ich kenne den auf jeden Fall vom Aussehen, ja.
Ne, so, das Bild ist doch, kennt man normal, ja, mit seinen riesigen Rasterfrisur, holländischer Nationalspieler, lang gewesen, Trainer und so weiter. Die typische Karriere hat danach gemacht. Für mich berühmt genug, so, muss ich mich ja hier verteidigen für meine Berühmtheit. Das war doch schon alle Geburtstage, siehst du? Richtig alt wird gar keiner heute.
Naja, 60 ist doch schon auch nett. Sind 10 Jahre weg von unserer Marken-Todesgrenze. Also hallo.
Oh, ihr habt sie als erstes gehört, ne?
Genau.
Hast du denn schon gesagt, wer hier auftritt, der stirbt danach oder?
Ja, oder genau, stirbt oder lässt sich scheiden. Einer von beiden. Genau.
Es tut mir leid, Ruud.
Gilt das jetzt auch für mich? Muss ich jetzt irgendwie mein Testament machen?
Nur wenn wir dich als Berühmtheit hier nennen. Bis dahin.
Ja, dann bin ich auf jeden Fall safe.
Gut.
Die ersten Promi-Damen stehen, oder die ersten Promis, weil es wurde ja auch ein Kerl vorhin genannt. Wir haben es ja schon mal angeteasert, sage ich mal. Das war ja schon eine halbe Show hier. Vom Dschungelcamp. Die ersten Leute stehen fest.
Ja, und wir nennen jetzt einfach mal gemeinsam und vielleicht kennen wir davon welche oder auch nicht. Ich kenne die meisten nicht, aber ich nenne sie einfach. Also, die Ex-Freundin von Jimmy Blue Ochsenknecht. Also,
wenn dir jemand so vorgestellt wird, dann weißt du ja schon Bescheid. Aber die ist im Moment ständig in der Presse, weil die doch so miteinander Zoff haben in ihrer Trennung oder so, oder ist das die?
Ich glaube, das ist die, aber ich weiß es nicht genau, weil ich habe das nicht so verfolgt. Aber okay, Leser wissen es vielleicht. Jelis Kock, sagt er das was?
Ich weiß ja nicht, wie die Kock heißt.
Okay. Oder heißt die Kotsch? Also K-O-C.
Also kam vielleicht jetzt einfach raus, Pech nicht in den Ausgaben vor, die mir da gratis zugestellt
okay.
wurden.
Also die ist jetzt, die wird wohl ins Dschungelcamp gehen. Außerdem geht auch ins Dschungelcamp Lisha und Jamila. Lisha ist eine Ex-Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin und Jamila ist eine Adam sucht Eva-Teilnehmerin. Ich habe es gesagt, hier haben wir wieder diese ganzen Shows, die ich nicht gucke, deswegen kenne ich diese ganzen Frauen alle nicht.
Genau, beide nicht.
Genau.
Habe ich auch noch nie von gehört, dass das keine Schande dabei.
Okay, dann, Kai hat es schon gesagt, Lukas Cordalis wird in den Dschungel gehen und da war es doch so gewesen, dass der schon letztes Mal in den Dschungel, glaube ich, sollte,
ja.
Aber hatte er Corona. Ja. Und dann ging das nicht und deswegen geht er jetzt in dieser Staffel in den Dschungel. Also quasi eine Staffel verschoben.
Für alle Ehemann von Daniela Katzenberger. Ich weiß ja keiner, wer das
Sohn
ist.
Sohn von Costa Cordalis. Daher eigentlich, glaube ich, kennt man ihn doch am ehesten.
Aber hat er denn auch Musik gemacht oder war der Schlagerstar? Oder ja, Schlagerstar.
Naja, Costa Cordalis ist ein ganz großer
Lukas. Lukas meine ich natürlich.
Hat mal versucht, glaube ich, Musik zu machen. Ich weiß gar nicht. Jetzt ist er, glaube ich, nur bekannt dafür.
Der macht das immer noch. Zumindest ein Okay-Magazin. Da gab es einen ganz komischen. Ja, da gab es einen komischen Artikel, der in der letzten Ausgabe oder die ganze letzte Ausgabe, die ich hier vorliegen hatte vom Ende August, die war seltsam, ich will nicht sagen politisch, aber da ging es so um Themen wie schwer es Frauen wie Möhre zum Beispiel haben, da Fuß zu fassen, weil da so sexueller Missbrauch halt vorherrscht. Sowas war da viel und Lukas Cordalis war da auch bei diesen Ballermann-Leuten dabei. Er versucht das jetzt halt, weil er seinem Vater versprochen hat, irgendwie fortzuführen. Ich weiß nicht, ob er auch alle alten Songs singt
Familie
oder ob er ein paar auslässt.
Familie Erbe fortführe hier.
Ja, genau, das macht er so. Er hat auch, glaube ich, ein paar neue Songs. Aber
Also du hast deinen Mehrwert jetzt schon unter Beweis gestellt mit diesem Kommentar. Das war also sehr gut. Lukas und ich glaube, dass Lukas Cordalis vor allen Dingen am meisten Geld verdient wohl, zusammen mit Daniela Katzenberger und ihrer Reality-TV-Show da, wo die da auf Mallorca irgendwie ja unterwegs sind und leben und das ist unser Leben, oder? So.
Aber sie hat angeblich die Schnauze voll davon. Sie möchte nicht mehr auf Mallorca leben.
Okay.
Ich dachte nicht mehr öffentlich oder nicht mehr auf Mallorca.
Also das heißt, er ist dabei und wer wohl auch dabei sein wird, ist André Mangold. Da kenne ich zumindest den Namen, auch wenn ich ad hoc nicht wusste, wer er ist. Und dann habe ich aber gelesen, ja, stimmt, richtig. Ehemaliger Bachelor-Kandidat. Also da habe ich, glaube ich, schon mal von ihm gelesen in irgendeinem Artikel.
Warum Sommerhaus der Stars?
Ebenfalls dabei sein wird Jennifer Lange. Das ist wohl die Ex-Freundin von...
Ich glaube, das ist die Ex-Freundin vom Mangold.
Ach, richtig. Ja, aber
weil
die...
Die waren zusammen im Sommerhaus der Stars. Nee, die kommt nicht. Das ist nur... Die also beide so waren so im Sommerhaus der Stars.
Zusatzinformation in dem Artikel. Okay,
für
gut.
Tumulte gesorgt.
Okay. Ach so, wer angeblich auch noch kommen soll, ist 24 Tim. Du bist doch hier der YouTuber, ein YouTube-Star und Influencer. 24 Tim, glaube ich.
Ja.
Wahrscheinlich heißt er Tim und hat sich 24 genannt.
Ja, sagt mir gar nichts, aber ich kenne sie auch nicht alle. Aber es
er hat mal mitgemacht in einer Show, von der ich noch nicht mal wusste, dass sie existiert. Ich muss es zugeben. Pocher versus Influencer.
Habe ich auch
okay.
nie gehört.
Oh Gott. Gab es mal eine Spielshow?
Ja, Pocher. Also es gibt ja so diese Ex-Stars, die ja dann versuchen, mit Influencer auch nochmal was aufzuziehen. Siehe Kai Pflaume, der ja auch ganz viel mit Influencern macht auf YouTube, der dann wirklich überall mal auftaucht.
Also das sind die Leute, von denen man weiß, dass sie kommen sollen. Und interessant ist es natürlich, dass Ich bin ein Star, hol mich heraus, dann jetzt wieder in Südafrika ist, denn durch Corona war das alles ein bisschen lahmgeschlagen.
Nee, es ist wieder in Australien.
Ach, andersrum. Wieder in Australien und war durch Corona in Südafrika. So rum ist es. Und jetzt sind sie aber wieder in Australien, genau. Wer aber nicht dabei sein wird, und da habe ich schon mehrfach gehört, dass Fans sich beschwert haben, ist Daniel Hartwig als Moderator. Denn es war ja so, Sonja Zietlow hat es ja ganz lange zusammen mit
dem kleinen Dicken
Dirk Bach gemacht.
Dirk Bach, danke.
Und dann ist Dirk Bach ja gestorben und dann ist Daniel Hartwig eingesprungen. Und der traut sich ja auch mal was zu sagen, auch Sachen, die nicht so korrekt sind. Und war deswegen eigentlich immer sehr lustig. Und für ihn soll jetzt aber Jan Köppen einspringen. Und Jan Köppen kenne ich auch nur, weil er zweimal eingesprungen ist für Daniel Hartwig, als dieser Let's Dance nicht moderieren konnte, weil er Corona hatte. Und ich kann dir sagen, Jan Köppen ist so farbreich wie eine weiße Wand. Also der ist so vergesslich. Das ist, glaube ich, der vergesslichste Typ, den ich je in meinem Leben moderieren gehört habe. Und ich glaube, es wird eine Katastrophe, aber gut.
Er sagt mir gar nichts, aber er ist ein Moderator. Das ist ja, da ich diese Shows alle nicht gucke.
Der moderiert wohl...
Take Me Out XXL.
Der moderiert diese Gladiator-Kämpfe wohl.
Und warte, was? Sind wir schon so weit fortgeschritten in der Gesellschaft?
Es gibt doch diese, das wie heißt es, Gladiators. Ach so. German Gladiators oder wie heißen die denn? Wo die
American
da
Ninja Warrior auf Deutsch.
Ja. Ach richtig, genau so. Ah, danke. Ich wusste nicht mal, wie die deutsche, ich dachte, das heißt, okay. Aber das ist genau das. Das heißt doch, da müssen die so Parcours und so.
Das gibt's noch, daher. Ich dachte, er ist jetzt im Gladiatorring und sagt, hier in der linken Ecke, die Löwen.
Also das moderiert er wohl und das gucke ich aber nicht und deswegen kannte ich ihn nicht. Aber Marcel, mit dem ich zusammen ja das Let's Dance Special gemacht habe, der kannte ihn. Und der hat gesagt, wenn der sich eingegroovt hat mit seinem Partner, mit dem er moderiert oder Partnerin, dann ist der auch wirklich gut. Aber ich meine, das ist die erste Staffel mit Sonja Zietlow. Ich befürchte, es wird nicht gut, aber ja, wir werden sehen.
Werden wir sehen?
Also ich nicht, ich werde es am Rande verfolgen. Und ich kriege halt immer nur so die Kommentare auf Twitter und so dann mit.
Okay, dann habe ich vorhin gesagt, wir haben zwei, drei Leute, die immer wieder auftauchen. Jetzt haben wir schon wieder J-Lo drin mit Fotos.
Ja, ich will nur sagen, weil wir haben ja vorhin was Positives gesucht und ich habe gesagt, ich hätte was Positives noch gerade gefunden.
Ja, jetzt beginnt die positive Seite. Jetzt
ja, und
los.
Zwar J-Lo hat nämlich jetzt endlich ordentliche Bilder von der Hochzeit gepostet und ich werde sie euch in einen Extra-Thread auf Hot Pink gleich schmeißen. Ganz, ganz niedliche Bilder von der Hochzeit eben. Also vorher hatte man ja nur so Candy- und Paparazzi-Shots und ein bisschen was von ihren Kleidern und jetzt haben wir aber auch ein paar sehr süße Bilder, wo sie halt mit ihm da zusammen rumsteht und sie sich küssen und so. Also ganz lieblich, ja. So, und ich dachte mir, das fällt doch unter positiv, oder?
Darf ich da einen giftigen Apfel auf den Tisch legen? Ich habe die Vermutung, dass Ben Affleck sich innerhalb der nächsten 10 Jahre umbringt. Da würde ich Geld drauf wetten.
Okay, warum?
Ich glaube, der ist nicht zu retten. Der hat diese so eine unendliche Traurigkeit in den Augen. Ich glaube, das geht nicht ewig gut mit dem. Auch wenn ich mich wirklich für ihn freue. Ich habe ihn früher ignoriert, diese Matt Damon-Phase und so. Da habe ich gedacht, was soll das alles? Wer
aber
ist der Typ?
Das war doch die gute Phase.
Nee, die kam danach mit The Town und Gone Girl und so. Die Filme mochte ich, oder hier Argo mochte ich dann auch. Also alles, was zu 2012 bis 2020 oder so, das mochte ich wirklich. Den Rest ertrage ich nicht so wirklich. Ich fand ihn auch einen guten Batman, aber ich glaube, es geht nicht gut für ihn aus.
Ich fand, Batman hat zu ihm gepasst, weil dieses Düstere und ich gucke immer ein bisschen düster, das hat er gut verkörpert, fand ich.
Also ich vermute mal, ich finde ja, die These ist eine steile, aber wo ich mitgehen würde, ist, er ist ja trockener Alkoholiker und ich befürchte, das wird wahrscheinlich nicht lange halten, aber ich wünsche ihm trotzdem alles Gute. Ich bin ja tendenziell eher ein, ich will nicht sagen Hater, aber ich bin auch kein Freund von Ben Affleck. Aber als Paar mit J-Lo sind
sie mein. Ich wollte gerade sagen, du akzeptierst ihn ja nur, weil er mit J-Lo hier ein Paar
bildet. Richtig, genau. Und irgendwie, ich finde auch irgendwie die Vorstellung, dass The One That Got Away am Ende doch noch irgendwie zusammengekommen sind und eingefangen worden ist und so, das finde ich irgendwie schön. Das macht mir Hoffnung auf eine Zukunft, in der ich vielleicht doch nochmal meine Jugendliebe heirate. Ich glaube es zwar nicht, ich glaube, ich müsste dafür so viele Millionen haben wie J-Lo, aber ich finde die Vorstellung schön.
Jemand, der in seinem Büro einen Cola- und Pepsi-Automat zusammengebaut hat, der hat doch...
Ja, der kann nicht verkehrt sein.
Der muss doch ein anständiger Kerl sein, oder?
Wobei wir immer noch nicht wissen, ob es sein Automat ist oder ihrer, aber ich vermute mal seiner, weil es steht ja auch in seinem Büro. Übrigens, apropos Bürofotos.
Achso, jetzt kommt noch was, ja.
Nein, nein.
Wir würden jetzt verlinken auf die Folge, aber ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Dann geht's weiter mit den guten News. Mit wem wollen wir anfangen? Bodyshaming oder Hochzeit?
Also wir haben uns ja darüber unterhalten, wenn man hier vorkommt, haben wir gesagt, dann stirbt man entweder oder lässt sich scheiden.
Oh.
Deswegen dürften wir über dieses Pärchen eigentlich gar nicht reden. Ich glaube aber, dieses Pärchen ist absolut scheidungsresistent. Das ist nämlich eines der Hollywood-Pärchen, wo man wirklich sich denkt, Mensch, da haben wir Couple Goals, ja, also da haben wir endlich ein Pärchen, das für immer zusammenbleiben wird, bis einer stirbt.
Und zwar Remington Steele und seine Frau.
Genau, genau. Pierce Brosnan und seine Frau Kelly, die sind, da war ich überrascht, gerade mal 22 Jahre verheiratet. Ich habe irgendwie gedacht, die sind länger verheiratet. Die sind gefühlt 100 Jahre verheiratet, aber 22 Jahre ist in Hollywood-Jahren ja auch quasi 100.
Ja, Pierce ist doch Witwer. Das ist ja schon
richtig,
seine
genau. Seine erste Frau,
ne?
Ist gestorben, richtig, und das ist seine zweite Frau. Und wie gesagt, deswegen sind sie auch nur in Anführungszeichen 22 Jahre verheiratet. Aber man sieht sie immer wieder an seinem Arm. Und was ich immer sympathisch fand, schon die ganze Zeit über, ist, dass sie, es ist eine hübsche Frau, aber sie hat nie dem Hollywood-Standard entsprochen. Sie war also nie dünn, besonders dünn oder besonders irgendwie schlank, hat sich nie irgendwie in die krassen Sexy-Hexy-Outfits oder so getränkt. Also ich meine, sie hatte auch mal weniger Kilos auf den Rippen als heute. Deswegen ist sie angegangen worden von irgendwelchen Idioten, die gesagt haben, sie sei so fett. Ja. Genau. Und dann fand ich, was ich sehr, sehr amüsant, also schön fand, war, dass dann Pierce Brosnan gesagt hat, fuck you all, ich lieb meine Frau, jedes Gramm und nix da.
Ja, das ging ja so weit, dass ein befreundeter Schönheitschirurg gesagt hat, hier, mach doch eine Fettabsaugung.
Ja, also ich
holy.
Meine, der wird das, ich denke, das wird so gewesen sein, nach dem Motto, ja, da sind schon wieder irgendwelche Arschlöcher, die irgendwie Fett schämen. Und er so, ja komm, ein bisschen Fettabsaugung ist doch kein Ding, das mache ich dir schnell mal hier Freitagabend zwischen 3 und 5. Erledigt, ja, so denke ich mal, wird es gewesen sein. Aber es geht halt gar nicht.
Ja, wenn du einen Hammer hast, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Ne? So ein genau. Schönheitschirurg, dem fällt sowas vielleicht mal schnell aus dem Mund.
Ja, also da jetzt nicht heißt, die sind jetzt verfeindet, dann hoffe ich, dass das jetzt wirklich so war. Aber er hat dann seine Antwort war, ich liebe jede Kurve ihres Körpers. Das ist doch eine schöne Aussage. Also sie ist jetzt auch nicht fett oder so. Also so.
Nein, aber sie entspricht halt nicht diesem, also ich meine, man muss ja auch sagen, die Hollywood-Schauspielerinnen sind halt auch alle extrem dünn. Das ist ja kein normales Dünn.
Ja,
sondern die sind
halt
ja wirklich
ja.
Size Zero. Das ist halt wirklich richtig krass. Ich meine, und sie ist 58. Nicht, dass ich sagen möchte, dass mit 58 zunimmt, aber tendenziell bleiben halt diverse Dinge eher mal am Körper kleben als mit
20. Klar, wenn man den extremen Workout macht, ist es im Alter, ja. Älter werden schwerer, sein Gewicht zu halten.
Ich meine, es gibt
aber
so.
Aber sie war
so
ja jetzt auch nie ein Skinny Girl oder sowas. Also das war ja. So ganz normal. Also, sorry. Daher Lob an, oder auch James
Ich muss
Bond.
Aber auch sagen, Pierce Brosnan muss irgendwas grundsätzlich richtig machen, weil der war ja mit seiner ersten Frau super lange zusammen, bevor sie leider verstorben ist, und ist jetzt mit seiner zweiten Frau super lange zusammen. Also offensichtlich du brauchst zwar immer zwei Partner natürlich, klar, in einer Beziehung, aber offensichtlich macht er auch einige Dinge richtig.
Ich glaube, er ist einfach ein netter Kerl.
Also nee, Pierce ist ein guter Typ.
Ne,
also
ich auch.
Den verfolge ich ja wegen Ex-Bond-Darsteller.
Achso, stimmt, passt.
Doch
ja.
Etwas mehr, ne? Den habe ich schon immer auf dem Radar. Seine Kunst ist schlimm. Er kann nicht mit Technik, das weiß ich. Ne, der hat auch so in der Pandemie so einen Livestream gemacht, so 25 Jahre GoldenEye. Da haben ihn seine Kinder alles angestellt, weil da ist der hoffnungslos. Und hält Hühner. Und wer Hühner hält, ist mir irgendwie sympathisch. Ich weiß nicht, warum ich diese Regel habe. Aber sie existiert.
Okay.
Und der lässt sich nichts zu Schulden kommen. Der ist schon.
Das ist aber geil.
Ist voll in
das, sind die, das sind die kleinen Dinge, die wir wissen wollen. Welcher Celebrity hält Hühner? Welcher Celebrity hat einen Pepsi-Cola-Automaten bei sich im Büro stehen? Das sind die Dinge, die ich wissen will.
Ist
so
doch wirklich interessanter als.
Ja, das finde ich tatsächlich. Oder? Ich finde, das ist wirklich. Ich meine es nicht ironisch. Das sind genau die Dinge, die ich wissen will. Also so irgendwie, die so die Leute so ein bisschen machen wie du und ich, aber die sie auch exaltiert machen, eben weil sie sich leisten können. Genau.
Ja, würdest du mir erzählen, dass Samuel L. Jackson Briefmarken sammelt, würde ich sagen, haha, witzig. So, ne?
Ja, wobei Samuel L. Jackson hat die geilste Ehefrau. Er und seine Frau im Interview zusammen ist Gold. Egal, welches Interview ich mit den beiden zusammen gesehen habe, es ist wunderbar. Also die Dynamik zwischen den beiden mag etwas hochgespielt sein, auch vor der Kamera.
Mit wem
aber,
ist sie denn verheiratet?
Bitte?
Mit wem ist sie denn verheiratet?
Ich frage mich jetzt nicht, wie sie heißt. Aber sie produziert mit ihm ganz viele Sachen. Okay. Also ganz, ganz viel von den Filmen und so, die er auch macht und so weiter, hat sie mit produziert. Aber sie ist auch sehr bekannt als Producerin.
Okay, ja.
Ich kann jetzt leider hier nichts tippen, weil ich habe Angst, wenn ich mich bewege, dass ich wieder weg bin.
Nein, bloß nicht, bloß nicht.
Daher, Samuel Jackson ist ja auch ein sehr spezieller Typ, positiv gesehen. Aber also für dich ist er James Bond, für mich ist er Remington Steele.
Ja, wobei das ja auch ein Spion ist.
Ja, Detektiv, ja.
Ja, aber auch ein Spion. Die erste Folge, erinnere ich mich noch dran.
Daher, eigentlich ist er doch ein Betrüger. Also. Daher, aber ich mag ihn seitdem. Okay. Wenn wir auch noch haben, der auch hier immer wieder mal auftaucht.
Ja,
weil
aber der
immer positiv,
immer
weil die Brit ihn auch
liebt.
Und sag ich mal, es ist vergöttert, aber und nur sehr hohe Stücke.
Ich bin unverheiratet, er ist unverheiratet. Die Beziehung, okay, könnte ein Problem werden.
Aber
ist
schon lange zusammen mit dieser Frau, ne?
Aber ich glaube, wie. Entschuldigung.
Wer immer auftaucht mit genau solchen Aktionen hier, deswegen Brit ihn auch liebt, ist Keanu Reeves. Und zwar ist er in einem Hotel wohl irgendeinem Ehepaar zufällig in den Weg gelaufen, die gerade heiraten oder die heiraten wollten. Und dann haben die ihn natürlich so, Keanu Reeves, komm doch zu unserer Hochzeit. Und dann ist er halt hochgegangen, hat sich einen Anzug angezogen und ist dann gekommen. Und mehr ist der ganze Sache. Ich finde das eine tolle Aktion und genau so Dinge hört man ja immer wieder von ihm oder von so Sachen schwärmst du ja immer wieder, Brit, ne?
Ich finde es einfach total witzig. Da gehst du einfach an die Hotelbar und unterhältst dich mit dem Typen, der da neben dir auf dem Stuhl sitzt und stellst dann fest, ui, das ist ja jemand Bekanntes. Und dass du dann einfach so ein Lappi, da hätte ich auch gemacht, der gesagt, ja, wir heiraten nachher, komm doch einfach mal vorbei. Und der dann tatsächlich sich in den Anzug schmeißt und vorbeikommt. Wie geil ist das? Ich meine, der ist ja auch im Urlaub, der will ja eigentlich auch seine Ruhe haben, ja. Und er hat dann auch gesagt, er bleibt eine Stunde und dann geht er auch wieder. Also er ist wirklich nur kurz vorbeigekommen, um diese Bilder zu machen, zu gratulieren und so weiter. Aber ich finde das irgendwie witzig und ja, ich finde das schön.
Du hast halt ein unvergessliches Ding auf deiner Hochzeit.
Natürlich,
ne?
Ja, ja.
Weil Keanu Reeves war da. Also ich finde, was dieses Fanservice angeht, da macht er halt ganz viel richtig. Und das ist ja auch. Das spricht ja für ihn. Also das ist ja das, was wir hier immer wieder haben als Thema, dass er eben solche Sachen macht dann, ja.
Ja, aber auch wenn keine Kamera dabei ist, zum Beispiel da hat einer heimlich mitgefilmt, ich glaube nicht, dass er wusste, dass er gefilmt wird, da waren vier Leute unterwegs, die waren mit ihren Motorrädern unterwegs, wenn man das so macht, Motorradausflug und Keanu Reeves und die haben da irgendwie an der Tankstelle gestanden, auf dem Rastplatz, weil der eine hat getankt und dann haben die da halt noch gestanden und irgendwie was getrunken und dann kam da Keanu Reeves an und hat geparkt und ist dann kurz in die Tankstelle, kam dann wieder raus und der eine so, soll ich ihn ansprechen, ich weiß ja nicht, ob ich mich traue und so, aber dann ist er halt hingegangen und hat sich mit dem unterhalten. Und man hat gesehen von der Gestikulierung her, dass er wohl mit ihm über sein Motorrad redet. Ich meine, von einem Motorradfahrer zum anderen. Das kennt man ja so als Motorradfahrer, man ist ja da so eine große Familie. Und dann hat er tatsächlich sich mit ihm unterhalten und so. Dann hast du schon gesehen, er hat seinen Helm dann aufgezogen. Dann kamen noch irgendwie zwei andere dazu, dann hat er den Helm wieder abgezogen und so. Also ich fand halt nett, dass er sich dann die Zeit auch genommen hat, mit den Leuten zu reden, obwohl er das ja echt nicht müsste, ja. Und genauso war es dann auch, er ist ja jetzt da wohl im Urlaub gewesen und war in diesem Hotel, wo die geheiratet haben. Später war er dann noch irgendwie, einen Tag später war er noch in so einem Pub und wollte da eigentlich nur was essen und ist da auch wieder angesprochen worden und hat dann da auch wirklich nochmal Bilder gemacht mit allen und so. Und ich kann halt, also man könnte einfach auch Also man könnte auch verstehen, wenn er einfach sagt, Leute, ich will hier in Ruhe was essen, lasst mich bitte mal in Ruhe für eine halbe Stunde. Aber das macht er halt nicht. Und das finde ich irgendwie immer sehr nett alles. Und? Er hat, und, habe ich letztens erst gelesen, ich wusste ja, dass er viel von seinem Gehalt und so weiter weggibt für ehrenamtliche Stiftungen und so weiter. Das wusste ich. Was ich aber nicht wusste ist, jetzt im Nachhinein ist es hochgerechnet worden, er hat 70% seines Matrixgehaltes weitergegeben an Stiftungen, die für Krebs forschen.
Krebsforschung war es, ne?
Weil auch seine Schwester, glaube ich, an Krebs gestorben ist.
Also der hat ja so eine ganz
tragische, genau, tragische Familiengeschichte. Und ich meine, 70%, das ist ja 30% von 50 Millionen ist immer noch viel Geld oder wie auch immer, wie viel er auch immer da bekommen hat. Aber es ist halt nicht 100%. Das ist schon viel Geld, was er da weggegeben hat.
Ich finde halt immer, er sieht halt immer aus wie so ein zottlicher Typ von der Straße.
Ja, er sieht aber auch schon seit 50 Jahren aus, als wäre er 20. Also das ist auch.
Ja, ja. Klar, weil er sich seine langen Haare und seinem Zottelbart versteckt hier. Wer weiß, wie er drunter aussieht.
Ja, ich finde ja ehrlich gesagt, also ich finde, er hätte durchaus auch unter den Anzug ein Hemd ziehen können.
Ja.
Aber wir sind ja nicht so, mit T-Shirt ist es ja sehr cool, stylingmäßig. Und er ist überhaupt gekommen. Also ich meine, hallo?
Sag ja, glückliche Momente der Hochzeit.
Er trägt aber auch seit vielen Jahren immer die gleichen Schuhe, diese hässlichen, abgeranzten braunen Schuhe.
Braune.
Die hat er schon seit Jahrzehnten. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es immer das gleiche Paar ist oder ob er einfach 5 Paar gekauft hat und die jetzt einfach durchträgt.
Ja, der hat doch generell so einen Inspektor Gadget Kleiderschrank, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Wo immer dasselbe drin hängt.
Ja, aber das passt ja zu seiner Mimik, wenn er schauspielt, ne? Hat er ja auch nicht so viel. Also würde man nicht sagen, weil das wäre jetzt sehr böse.
Ja, wobei, das ist ja auch so ein Typ, der, also wie gesagt, der geht halt über Skill. Und wenn er halt, also ich meine, wir sind uns einig, schauspielerisch hat er jetzt vielleicht nicht die tiefsten Tiefen, aber dafür eignet er sich halt immer die ganzen Skills an. Also ich meine, die ganzen Martial-Arts-Geschichten, die er da gelernt hat und Schießen, was er lernt und irgendwie, keine Ahnung, Kugeln Messer werfen
und, heute noch.
Und mit Samurai-Schwert fechten und was nicht alles. Also ich meine, da trainiert er halt auch eben monatelang für, ja. Also
kleiner Einwand da von mir. Ich bin ich bin Martial-Arts-Film-Fan. Und er hat ja einen selber gedreht, nämlich Man of Tai Chi. Hast du den gesehen?
Ich glaube, nein, und ich glaube es auch besser so, oder?
Der macht schon Spaß. Der ist auch erfrischend dumm, so, ne? Der will nicht mehr sein, als er ist. Da geht es wirklich nur um so das illegale Kampfsportturnier und er ist da irgendwie der Böse und deswegen auch der Endgegner. Und du siehst, dass diese Leute, die halt Martial Arts wirklich zu ihrem Leben gemacht haben, viel, viel besser sind als er.
Ja gut, aber das ist ja auch klar. Also
ja, ob er hat ja 20... auch irgendwelche schwarzen Gurte und sowas, aber da ist schon halb viel Hollywood-Magic vonnöten, ne?
Ja, und ich meine aber, ob du jetzt jeden Tag 20 Jahre irgendwie dein Leben lang Martial Arts gemacht hast und da wirklich aktiv arbeitest mit jeden Tag oder ob du halt mal 3 Monate eine Intensivphase hast, wo du dran arbeitest. Ich glaube, da sieht man den Unterschied auch schon deutlich.
Ja, sieht ein bisschen aus und in diesem Film Man of Tai Chi am Ende, als würde halt jemand, der Martial Arts kämpfen kann, gegen jemanden kämpfen, der so Augsburger Puppenkistenmäßig an so Schnüren gesteuert wird.
Okay.
Aber er hat, glaube ich, sogar Regie geführt, kann das sein? Ich meine, das ist so. Also er hat auf jeden Fall seine Finger mächtig im Spiel gehabt bei Man of Tai Chi.
War Regie hat er geführt und war Schauspieler als Donaka Mark. Donaka.
Also guck dir mal ruhig, das ist schon, er kriegt meinen Seal of Approval. Aber erwarte nicht, dass er da die beste Figur macht, was das angeht.
Und wenn der dann wirklich lauter Tai Chi-Kämpfer hat, ne, der kann ja auch nur, kann ja nur abstinken.
Wobei Tai Chi ist doch eigentlich auch gar kein Kampfform. Das ist doch dieses, wir bewegen uns atmend auf der Wiese im Zeitlupentempo, oder? Verwechsel ich das jetzt mit?
Ich weiß nicht, wo das da die Trennlinie ist. Also in dem Yoga-Studio, wo ich bin, ist auch ein Tai-Chi-Studio und die machen eben das. Die machen das ja, auch mit einem Stock, der irgendwie eine Waffe simuliert und bewegen sich halt langsam. Das
ja, aber das ist ein Kampfsport. So. Also Tai-Chi ist grundsätzlich, auch dieses langsam Bewegen ist ein Kampfsport, weil was du da im Original eigentlich machst, sind Bewegungen eigentlich und dem
ich
Körper
weiß,
ist ja...
Ich weiß, du machst die Kata, ist mir schon klar, aber ich meinte, jetzt ist ja wohl schnell, was wir
nein,
da zu sehen kriegen.
Ja klar, aber wie gesagt, das Problem ist ja, dein Körper will ja die Bewegung haben und dabei ist ihm egal, ob du es schnell oder langsam machst, der will die 10.000 Wiederholungen haben. Und beim Tai-Chi, das sind schon im Original Tai-Chi richtige Griffe, die auch irgendwo herkommen. Daher ist es schon ein Kampfsport. Da
Lass mich hier kurz mal eine persönliche Information droppen, die mir man natürlich nicht mehr glaubt, weil es ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her und ich bin ungefähr 100 Kilo schwerer, aber ich habe auch einen schwarzen Gurt in Judo. Ja, nur mal so am Rande.
Wissen wir doch. Also ich weiß es.
Keine Ahnung, ich wollte nur mal sagen, auch ich habe einen schwarzen Gurt und bin meine Kata gelaufen und alles. So ist es nicht.
In Hot Pink war es noch kein Thema, aber im Tekenschnack war es schon Thema, okay, dass du eine ehemalige Judoka bist. Ne?
Genau.
Daher.
Ja, aber eben keine grün, blau oder braun Gurt-Judoka, sondern bitte eine Schwarz-Gurt-Judoka. Also ich habe meinen ersten Dan. Ich bin quasi auch Meister.
So viel Info.
So viel dazu.
Braucht man schon. Das wusste man nicht. Das ist richtig. Nur, dass du es gemacht hast. Und
gut.
Wie noch
ja,
jung war.
Also das war, ja genau.
Dem Alter, das fit. Für Leonardo DiCaprio interessant gewesen wäre.
Richtig, ja. Genau. So, ich glaube, wir sind mehr oder minder durch. Oder ich bin gefühlt 100 Mal rausgeflogen. Also diese Aufnahme war eine Katastrophe, ey.
Ja, wir hatten heute leid.
Es tut mir echt leid. Ich weiß auch nicht, was heute los war.
Das hatte man noch nie, ja. Ja, daher, schön, dass du da warst.
Die Zuhörer werden es nicht mitkriegen. Denn
ja, so viel
du schneidest ist, das jetzt so ja, kollegial zusammen.
Ich bin ja immer bemüht, das meistens kriegen es die Leute gern mit, weil einen Rausflug hast du ja immer pro Aufnahme. Aber das war jetzt schon geballt, das wird schon schwer. Aber vielleicht habt ihr nichts gehört, dann hört auch das nicht, was ich jetzt gesagt habe. Daher, schön, dass du da warst, Kai. Ach, sehr verwirrend,
ja,
wenn man selbst
anspricht. Ein inneres Disney on Ice.
Du darfst auch gerne nochmal wiederkommen, auch wenn du kein Okay-Magazin mehr umsonst zugeschickt bekommst. Und ansonsten verweisen wir immer gerne auf deine anderen Podcasts, dass
vielen Dank.
Unsere Zuhörer da bitte auch mal reinhören.
Ne? Ihr wisst, Support ist kein Mord, geht rüber und supportet. Alle, die wir haben, gehen jetzt rüber, klicken ein Abo und hören sich die Folgen an. Ich weiß gar nicht, du hast aber einige Folgen, also nehmt euch Zeit.
Ja, da hat man ein paar Tage zu tun.
Ja. Ja, passt ja, weil ihr müsst jetzt wieder eine Woche warten, bis unsere neue Folge kommt. Das heißt, wenn ihr jetzt auflegt, startet ihr euren Podcatcher und dann seid ihr beschäftigt bis nächsten Montag. Daher, eine schöne Woche bis dahin.
Tschüss.
Und wir hören uns. Ciao.
Tschüss.